Neues Jahr, neuer Podcast und vielleicht neue Pläne? Wie wär's mit Wellness statt Alltag? Oder gesund genießen und trotzdem schlemmen? Einfach mal richtig ausspannen oder so richtig was erleben. Auf AIDA kann jeder Urlaub machen, wie er will. Action, Auszeit, WeTime, Showtime, schlemmen und entspannen. Alles auf einer Reise. Vom Sonnenaufgang bis zum Sundowner. Jetzt entdecken. Im Reisebüro oder auf aida.de.
Hallo ihr. Vielleicht wundert ihr euch gerade, warum ihr trotz angekündigter Sommerpause vom Verbrechen von nebenan eine neue Folge in eurem Podcast-Feed habt. Dieses Mal wollte ich ja mal wirklich Pause machen. Also das habe ich ja schon ganz lange nicht mehr gemacht. Deshalb gibt's auch keine Sonderfolge, sondern wirklich eine Pause. Also kein neues Material. Aber ich will euch ja nicht ganz ohne Podcast-Futter in den Sommer lassen. Deshalb habe ich eine meiner persönlichen Highlight-Folgen von Verbrechen von nebenan für euch aus dem Archiv gekramt. In der Folge Die Mafia-Braut habe ich euch vor 4 Jahren zusammen mit meinem Journalistenkollegen Till Krause die unglaubliche Geschichte von Katharina Peters erzählt, einer italienischen Prinzessin mit Kontakten zur Mafia, die laut ihrer Aussage unschuldig im Gefängnis sitzt. Es geht um ein wertvolles Gemälde, um Wohnung, Schmuck und Kunst im Wert von mehreren Millionen Euro. Klingt irgendwie nach der Story eines Films, ist aber wirklich genau so passiert, und zwar in München. Und weil ich diese Story immer noch so faszinierend finde und so gerne dran zurückdenke, möchte ich euch sie heute nochmal ans Herz legen. Eine ganz frische Folge Verbrechen von nebenan mit einem neuen Fall hört ihr dann am 18. August. Dann ist die Sommerpause vorbei und dann geht's hier ganz normal weiter. Falls die Vermissung bei euch bis dahin zu groß wird und ihr das nicht schon längst gemacht habt, dann holt euch gern die letzten Tickets der Ohrenzeugentour im Herbst oder aber bestellt euch Verbrechen von nebenan das Krimispiel vor. Da könnt ihr euch dann auch schon drauf freuen. Habt einen ganz tollen Sommer und jetzt viel Spaß mit Folge 56, die Mafia-Braut.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, die ein bisschen anders ist als andere Folgen, vielleicht ein bisschen weniger blutig, aber trotzdem sehr, sehr spannend und vor allem sehr skurril. Und ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, Till Krause. Hallo Till.
Hallo, grüß dich aus München.
Till, du bist Redakteur beim SZ-Magazin der Süddeutschen Zeitung und du hast zusammen mit deinem Kollegen Patrick Bauer an diesem unglaublichen Fall, über den wir heute sprechen, ja fast 1,5 Jahre lang recherchiert. Im Oktober kam die Geschichte dann im Magazin heraus. Mittlerweile ist aus der Story der 7-teilige Podcast Die Mafia-Prinzessin geworden, den ihr euch bei SZ Plus anhören könnt. Till, vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen. Ich weiß, es ist für Journalisten immer schwierig, ganz kurz und ohne Spoiler natürlich, wie ihr auf diese Geschichte gestoßen seid.
Ja, gerne. Also es ging eigentlich los mit etwas, was für Journalisten relativ normal ist. Ich habe eine E-Mail bekommen. Mich hat die E-Mail von einer Frau erreicht, die mir geschrieben hat, dass sie Opfer eines Justizskandals wurde und 5 Jahre unschuldig in Haft saß. Mhm. Und sowas passiert für Journalisten gar nicht mal so selten, ja, dass wir Mails bekommen von Leuten, die sich an uns wenden mit der Bitte um Hilfe, weil sie sich als Opfer von etwas sehen. Aber die Mail von dieser Frau war irgendwie anders, weil die ganz viele Dokumente angehängt hatte und ganz viel von dem, was sie quasi behauptet hat, auch in dieser Mail schon belegen konnte. Und sie hat den Zweifel an ihrer Geschichte gleich thematisiert. Mhm. Also es ging gleich los mit, ich weiß, es klingt wirklich unglaublich, was ich Ihnen hier schilder. Bitte schenken Sie mir so eine Art Anfangsvertrauen. Ich kann wirklich alles belegen. Ich habe einen Anwalt gefunden, der sich kostenlos um mich und meinen Fall kümmert, weil auch er glaubt, dass hier was ganz massiv falsch gelaufen ist. Und deswegen, ja, bitte helfen Sie mir damit. Und ich glaube, ich kann wirklich sagen, dass diese Mail sozusagen der Auftakt für, glaube ich, eine der krassesten Recherchen und Geschichten war, die ich in meinem bisherigen Journalistenleben erleben durfte, ja.
Ja, und genau diese Geschichte, die werde ich euch jetzt erzählen, zusammen mit dir, Till. Alle Namen haben wir geändert und ich habe mich dabei an den Namen orientiert, die auch in der Reportage der SZ und des SZ-Magazins verwendet wurden, dass ihr da nicht durcheinander kommt.
Dr. Michael Peters ist direkt begeistert von der Frau, die ihm da im Oktober 2007 im Münchner City Hilton gegenüber sitzt. Katharina ist schlank, fast schmächtig. Ihre braunen Locken umspielen ihr blasses Gesicht. Die beiden haben sich über eine Partnerbörse im Internet kennengelernt. Peters ist das, was man wohl eine gute Partie nennt. Er arbeitet als Wirtschaftsjurist in einer großen Kanzlei, fliegt häufig um die Welt, um internationale Unternehmen bei Fusionen, Outsourcing oder Lizenzverträgen zu beraten. Große Unternehmen, großes Geld. Zu diesem Zeitpunkt verdient Peters rund 23.000 Euro brutto im Monat. Auch Katharina kommt aus gutem Hause. Mütterlicherseits, erklärt die 29-Jährige, stamme ich aus dem italienischen Geschlecht die Fontanelli. Uralter italienischer Adel, sehr traditionsbewusst, aber auch sehr jähzornig. Vor allem ihr Großonkel, erklärt Katharina, sei ein gefährlicher Mann mit besten Verbindungen zur italienischen Mafia und in die höchsten Kreise der Politik. Fast noch mehr als von ihrer Familiengeschichte ist Dr. Peters von Katharinas Kunstsammlung begeistert, die sie ihm in ausschweifenden Sätzen beschreibt. Er schenkt ihr eine Stoffgiraffe, die er von einer Reise aus Peru mitgebracht hat. Danach gehen die beiden ins Kino. Kein Ohrhasen mit Til Schweiger und Nora Tschirner. Vielleicht fühlt sich so Liebe an. Für Dr. Michael Peters jedenfalls beginnt mit diesem ersten Date ein beispielloser Abstieg, der ihn nicht nur sein Vermögen kosten wird. Vielleicht sollten wir jetzt an der Stelle erstmal über die Frau sprechen, die der Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte ist und von der du ja gerade schon so ein bisschen erzählt hast, die dich ja sozusagen selber in diesen Fall gezogen hat. Du hast Katharina mehrfach getroffen und ich würde gerne wissen, was war denn dein allererster Eindruck von ihr, als du den Brief bekommen hast oder die E-Mail und dich dann das erste Mal mit ihr getroffen hast?
Also es ging ja los, dass sie mir eben diese Mail geschrieben hat und dann haben wir erstmal lange hin und her gemailt und auch länger telefoniert, bevor ich sie sozusagen treffe. Sie hat in Nordrhein-Westfalen gewohnt zu der Zeit und ich habe mir schon gedacht, bevor ich da hinfahre, möchte ich diesen Fall erstmal so ein bisschen noch auf Plausibilitäten abklopfen. Mhm. Es war meistens so, dass ein Telefonat mit ihr stundenlang gedauert hat. Die hat gleich dann Mails nachgelegt, jede Menge Dokumente geschickt und es hat sich der Eindruck dann bei mir auch schon ziemlich erhärtet, dass es der Frau nicht gut geht, dass die traumatisiert ist in irgendeiner Weise von Haft und von dem Unrecht, was sie erlebt hat aus ihrer Sicht. Und das hat sie alles schon ziemlich mitgenommen. Und als ich sie dann das erste Mal getroffen habe, ihr gegenüber saß in der Kanzlei ihres Anwalts, da hatte ich schon das Gefühl, die ist so eine komische Mischung aus einerseits sehr schüchtern, aber andererseits auch sehr fordernd. Also die war ganz still, ganz verhuscht, klein, in sich zusammengefallen. Die war, wie gesagt, damals Ende 30, als ich sie getroffen habe. Und sie wirkte aber viel jünger, fast noch wie ein Teenager. Sie hat wahnsinnig viel geredet, es ist nur so aus ihr herausgesprudelt. Und sie hat dann auch so einen Satz gesagt, relativ am Anfang schon, der natürlich bei einem Journalisten erstmal auf fruchtbaren Boden fällt. Sie hat sowas gesagt in der Art, ich kriege es jetzt nicht mehr wörtlich hin, aber irgendwas sowas in der Art wie, Sie sind quasi meine letzte Hoffnung. Mir ist so viel Unrecht angetan worden und weil Sie jetzt sich dieser Geschichte annehmen als Journalisten, habe ich jetzt wieder so eine Art Mut gefasst, dass es jetzt in meinem Leben wieder bergauf geht. Und jetzt im Nachhinein ist das natürlich ein Satz, bei dem man eigentlich stutzig werden müsste. Aber weil die Frau das so glaubhaft rübergebracht hat, auch diese Opferrolle, dass ihr so schlimm mitgespielt wurde, wirkte dieser Satz damals auf mich so richtig beflügelnd. Und ich habe gedacht, okay, ich bin hier wirklich einer heißen Geschichte auf der Spur und muss da unbedingt weiter recherchieren.
Das heißt also, in diesem Moment hast du überhaupt keinen Verdacht geschöpft, dass da irgendwie was komisch sein könnte an dieser Geschichte. Also du hast ihr am Anfang geglaubt, kann man das so sagen?
Ja, also sie wirkte natürlich auf mich sehr, sehr komisch schon in ihrer Art zu reden. Sie hat einem nicht direkt in die Augen geschaut. Sie war sehr verdruckst irgendwie und regelrecht schüchtern, fast verstört hat sie gewirkt. Aber das Verrückte ist natürlich daran, wenn man ihr glaubt, und das habe ich natürlich, klar, ich hatte keinen Anlass an dem zu zweifeln, was sie mir erzählt, dann kann sich ihr seltsames Verhalten ja auch durch dieses Schicksal erklären, was sie erlebt hat. Ja, wenn ich mir überlege, ich säße irgendwie 5 Jahre unschuldig in Haft, mein ganzes Vermögen ist weg und sowas, da kommen wir ja gleich noch dazu, dann würde es mir auch schlecht gehen. Ja, dann wäre ich auch irgendwie neben der Spur. Und sozusagen so hat ihr ganzes etwas eigenartiges Wesen auf mich als quasi eine Art Erklärung für ihr Schicksal gewirkt und sie damit eigentlich noch glaubwürdiger erscheinen lassen.
Kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht versuchen wir uns mal der Katharina zu nähern über ihre
Geschichte, wobei das gar nicht so einfach ist, weil man eben nicht immer glauben kann, was Katharina selbst über ihr Leben erzählt. Aber so ein paar Eckpunkte habt ihr da ja schon zusammengetragen. Katharina Peters kommt 1979 in München als Katrin Scholl 2,5 Monate zu früh auf die Welt und verbringt ihre ersten Lebenswochen in einem Brutkasten des Krankenhauses. Sie musste vom ersten Tag an ums Überleben kämpfen, erzählt Katharina später. Als sie ihr Baby aus dem Krankenhaus holen darf, lässt Katharinas Mutter Erika, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt heißt sie ja noch Katrin, also Katrins Mutter Erika, das kleine Mädchen auf dem Münchner Marienplatz vom damaligen Kardinal und späteren Papst Josef Ratzinger segnen. Erika hat bereits einen Sohn aus erster Ehe. Gemeinsam lebt Familie Scholl in einer Wohnung im Münchner Schlachthofviertel. Finanziell fehlt es der Familie an nichts. Mutter Erika arbeitet als Sekretärin beim Münchner Brillenhersteller Rodenstock. Katrins Vater Egon als Vertreter im Außendienst für den japanischen Konzern JVC. In seinem Land Rover mit Autotelefon ist er überall in Deutschland unterwegs, aber kaum zu Hause. Doch hinter der Fassade des erfolgreichen Geschäftsmannes verbirgt sich bei Vater Egon eine traurige Familiengeschichte. Als uneheliches Kind wird er von 2 Tanten aufgezogen und erfährt nie, wer sein leiblicher Vater ist. Deshalb habe Egon immer Aufmerksamkeit gebraucht, erinnert sich seine damalige Frau und Katharinas Mutter Erika später. Ihr Mann sei entweder eifersüchtig auf seine Tochter gewesen oder habe sie herumgezeigt wie eine Trophäe. Egon hat keine Lust mehr auf das Leben als Außendienstler. Schon lange träumt er von einem Leben als Gastronom. Irgendwann eröffnet er ein Restaurant in der Nähe von Salzburg und die Familie zieht nach Niederbayern. Doch das geht nicht lange gut. Schon bald ziehen Katrin und ihre Mutter zurück nach München und als sie gerade 16 ist, lassen ihre Eltern sich scheiden. Ihr Vater habe sie fast verhungern lassen, behauptet sie später. Die neue Frau ihres Vaters wird diese Geschichte anders erzählen. Als Jugendliche habe Katrin eine Essstörung gehabt und häufig den halben Kühlschrank leer gegessen. Einmal, da ist Katrin gerade 15, erwischt die neue Frau ihres Vaters sie dabei, wie sie sich ins Waschbecken übergibt. Als sie Katrin darauf anspricht und ihr Hilfe anbieten will, dreht die sich zu ihr um und sagt: Dir glaubt der Papa sowieso nichts, dich krieg ich schon noch los. In der Pubertät wird der Kontakt zu Katrins Eltern immer schwieriger. Irgendwann zieht sie in ein Schwesternwohnheim. Noch Jahrzehnte später wird sich die Leiterin des Wohnheims an das Mädchen erinnern. Sie beschreibt Katrin als einen Frosch, der immer wieder aus den Händen springt und als jemanden, vor dem sie damals schon Angst hatte. Katrins Schullaufbahn ist steinig. Sie wechselt mehrmals das Gymnasium, verlässt die Schule schließlich ohne Abschluss. Trotzdem besteht sie nach eigenen Angaben die Begabtenprüfung der Münchner Hochschule für Politik. Zu diesem Zeitpunkt hat sie ihren ersten Freund, in dessen Wohnung sie lebt. Sie arbeitet nicht, angeblich weil sie nicht belastbar genug für einen Job ist, so erzählt es ihr erster Freund später. Als Katrin Anfang 20 ist, kommt es zu einer Begegnung, die ihr Leben verändern wird. Irgendwo zwischen Klassik und den Rolling Stones lernt sie im Jahr 2000 in der Schallplattenabteilung des Münchner Luxuskaufhauses Ludwig Beck Dr. Johannes Reichelt kennen. Reichelt ist Dozent an ihrer Hochschule und außerdem Referatsleiter in der Bayerischen Staatskanzlei unter Edmund Stoiber und schreibt sogar Reden für den damaligen Ministerpräsidenten. Reichelt kommt aus einer angesehenen Münchner Familie. Sein Vater ist ein berühmter Rechtsprofessor an einer Münchner Uni und unter anderem Träger des Bayerischen Verdienstordens. Auch im Rest der Familie sind Doktortitel eher die Regel als die Ausnahme. Und doch scheint Johannes Reichelt ein Suchender zu sein. Er gerät gleich mehrfach in die Fänge von religiösen Sekten, fällt auf einen Betrüger herein und hat auch immer wieder Damenbekanntschaften, die seiner Familie nicht so ganz koscher vorkommen. Als seine Eltern ihm eine Eigentumswohnung im Münchner Nobelviertel Schwabing schenken, lassen sie eine Einschränkung ins Grundbuch eintragen, dass ihr Sohn diese Wohnung nur mit ihrer Zustimmung verkaufen darf. Damit wollen sie Johannes vor Heiratsschwindlerinnen schützen, ohne Erfolg, wie wir später erfahren werden. Als Johannes Reichelt und Katrin Scholl sich zum ersten Mal begegnen, ist Reichelt Mitte 40 und damit 22 Jahre älter als Katrin. Vor Gericht wird er sich später so erinnern: Ich war damals nicht auf der Suche. Meine Verlobte ist bei einem Autounfall verbrannt. Bei Katharina hatte ich das Gefühl, sie ist in einer ähnlichen psychischen Verfassung wie ich. Jetzt haben wir schon ein bisschen was über den Dr. Reichelt gehört. Du hast ihn ja auch getroffen und interviewt. Was war denn so dein Eindruck von ihm?
Also ich glaube, ich kann tatsächlich sagen, das war einer der bizarrsten Charaktere, die ich bisher jemals getroffen habe in meiner journalistischen Laufbahn.
Okay, das will was heißen.
Also der Mann kommt ja aus so einer sehr einflussreichen Familie und man merkt so richtig, das hat er von der Familie schon aufgesogen, so einen gewissen Auftritt. Ja, also wenn der den Raum betritt, dann merkt man schon, da kommt jetzt jemand rein, der schon einiges erreicht hat. Aber wenn man ihm dann gegenüber sitzt, dann fällt der Mann regelrecht in sich zusammen. Ja, der wirkte wahnsinnig unsicher, obwohl er ja, wie gesagt, auch schon große berufliche Dinge erreicht hat, in der Staatskanzlei Karriere gemacht hat etc., wirkte der wahnsinnig unsicher, wie so jemand, der selber nicht so richtig weiß, was er will und wo er hingehört. Einerseits irre höflich, ja, also jemand, der den Leuten die Tür aufhält und sich noch 12-mal entschuldigt, wenn er jemanden versehentlich auf den Fuß tritt. Aber auf der anderen Seite hatte er auch irgendwie sowas Verschmitztes. Also es wirkte fast so, als hätte er irgendwie zwei Seiten oder sowas. Also ein schüchterner Mann irgendwie, kleinlaut, der so mit übereinander gefalteten Händen einem am Tisch gegenüber sitzt und mit einer säuselnden Stimme spricht. Aber irgendwie hat man auch das Gefühl, der Mann hat auch irgendwie ein dunkles Geheimnis oder irgendeinen Schwachpunkt. Also ein faszinierender Charakter und auf jeden Fall jemand, der mit sich selbst und mit der Welt, zumindest als wir ihn damals getroffen haben, überhaupt nicht im Reinen ist.
Ja, ich glaube, was das für Auswirkungen haben wird, dazu kommen wir ja gleich noch. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was über das Kennenlernen der beiden noch weiter erzählen, denn Katrin, so heißt sie ja damals noch, und Johannes treffen sich mehrfach zum Abendessen. Und die junge Frau erzählt ihm von ihrer schrecklichen Jugend und einer angeblichen Fehlgeburt. Am Anfang hat Johannes Reichelt wohl nicht nur freundschaftliches Interesse an der hübschen und deutlich jüngeren Katrin, aber er begreift bald, dass das nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Er ist für sie mehr ein väterlicher Freund. Später wird er ihr wichtigster Komplize werden. Ab da geht es ganz schnell. Katrin trennt sich von ihrem Freund und zieht in Reichels Eigentumswohnung in Schwabing. Ihre Mutter hilft Katrin noch beim Umzug. Danach reißt der Kontakt zu ihr völlig ab. Kurze Zeit später bekniet Johannes seine Eltern so lange, die Klausel aus dem Grundbuch zu nehmen, damit er Katrin seine Wohnung überschreiben kann, bis die irgendwann nachgeben. Zu dieser Zeit geht es Katrin sehr schlecht. Sie hält sich fast ausschließlich in Reichels Wohnung auf, die bald ihr gehören wird. Nur zu einem weiteren Menschen hält sie Kontakt, zu ihrer Oma, der leiblichen Mutter ihres Vaters Egon. Dabei hatten Katrin und ihre Großmutter Lotte jahrelang so gut wie gar keinen Kontakt, weil Lotte und ihr Sohn Egon schon seit Jahren zerstritten sind. Jetzt aber besucht Katrin ihre Oma regelmäßig in ihrem Pflegeheim in Niederbayern. Ihr väterlicher Freund Johannes Reichelt fährt sie. Lotte Scholl findet schnell Gefallen an dem promovierten Juristen Reichelt und enthüllt nach all den Jahren endlich, wer der leibliche Vater ihres Sohnes Egon und damit Katrins Opa ist. Der Mann soll ein sehr reicher italienischer, verheirateter Adliger sein, dem Lotte Scholl als Angestellte eines Münchner Hotels kennengelernt haben will. Der Adlige habe ihr über Jahre immer wieder Geld geschickt, um für sein uneheliches Kind zu sorgen und seinen Fehltritt geheim zu halten. Über die Jahre habe Lotte Scholl so ein Millionenvermögen angespart. Das Geld solle aber nicht an ihren Sohn Egon gehen, mit dem sie seit Jahren zerstritten ist, sondern an ihre Enkeltochter Katrin. Ich würde vermuten, dass das die Geburtsstunde der Geschichte von Katrin als Nachfahren des alten Adelsgeschlechtes die Fontanelli ist. Johannes Reichelt jedenfalls scheint die Story zu glauben. Als Oma Lotte ihm vorschlägt, dass er ihre Enkelin doch adoptieren könnte, um sicherzustellen, dass die ihr angebliches Millionenvermögen nicht direkt wieder verpulvert, willigt Reichelt ein. In seinem Antrag auf Erwachsenenadoption vor dem Amtsgericht Starnberg bezeichnet er Katrin Scholl und sich als seelenverwandt. Er ist fest entschlossen, die 22 Jahre jüngere Frau zu seiner Adoptivtochter zu machen, auch wenn ihn Freunde und Familie unbedingt davon abhalten wollen. »Du spinnst doch«, soll Reichels enger Freund, der CSU-Politiker Peter Gauweiler, gesagt haben, als Reichelt ihm von seinen Adoptionsplänen erzählt. Am 18. August 2005 ist es dann soweit. Aus Katrin Monika Isabel Scholl wird Katharina Francesca Julia Reichelt. Ein Name, der irgendwie viel mehr nach wohlhabender Frau aus italienischem Adel klingt. Nur wenige Monate später beginnt das bisher so geordnete Leben von Dr. Johannes Reichelt zu zerbröseln. Nach der Bundestagswahl im September 2005 wechselt sein langjähriger Vorgesetzter Edmund Stoiber kurzzeitig als Bundestagsabgeordneter nach Berlin und soll soll dort Bundeswirtschaftsminister werden. Deshalb und weil Reichelt sich in der Arbeit immer merkwürdiger verhält, oft monatelang nicht mehr im Büro erscheint, verliert er seinen Posten als Ministerialrat und wird mit 2400 Euro Bezügen in Frühpension geschickt. Da ist er gerade mal 47. Reichelt geht es schlecht in dieser Zeit. Er nimmt rund 25 Kilo ab. Ich meine, das ist ja auch was wir gerade schon so ein bisschen angedeutet haben. Das ist ein Mensch, der sehr stolz ist auf sein Erreichtes oder der das auch so vor sich herträgt und auch auf die Titel. Und jetzt verliert er das irgendwie auf einmal alles. Was glaubst du, was hat das mit ihm gemacht?
Also ich glaube oder ich bin mir sogar sicher, dass das seinem Leben nochmal einen entscheidenden Knacks gegeben hat. Ich glaube, es war vorher schon ein bisschen angeknackst. Du hattest ja viel von dem Ballast schon erzählt, den er so ein bisschen mit sich rumgetragen hat, mit Sekten und seltsamen Bekanntschaften mit Leuten aus dem Internet. Mhm. Aber das Kennenlernen zwischen Katharina Peters und ihm und diese Adoption und dann sein Jobverlust, die Frühverrentung, ich glaube, das hat den Mann dann endgültig sozusagen aufs falsche Gleis gesetzt. Da ist eine Welt für ihn zusammengebrochen, sowohl, glaube ich, für seine eigene Wahrnehmung. Ja, er war jetzt nicht mehr der Herr Ministerialrat und ich glaube auch in den Augen seiner Familie. Ja, das war so eine sehr leistungsorientierte Familie, so wie wir das erlebt haben in der Recherche. Sein Bruder war erfolgreicher Professor bei so einem sehr angesehenen Forschungsinstitut und Johannes Reichelt war dann eben auf einmal Frührentner mit noch nicht mal 50 und egal wo er auftauchte, er hatte immer diese seltsame Dame Katharina Peters im Schlepptau. Hm. Die waren ab da sozusagen unzertrennlich. Sie war immer an seiner Seite. Die Familie hat ihr absolut misstraut. Ja, die haben ihm immer wieder versucht abzuraten, sich mit dieser Frau so einzulassen. Aber er war da nicht zu bremsen. Und so waren die beiden so eine Art toxisches Duo und sind pausenlos quasi zusammen irgendwo aufgetreten und aufgelaufen. Und ja, sie waren quasi richtig verwoben. Sie haben zusammen gelebt in dieser Wohnung in Schwabing. Sie haben das Haus eigentlich überhaupt nicht mehr verlassen. Und Zeugen, die Johannes Reichelt damals erlebt haben, haben auch beschrieben, dass es mit ihm rapide bergab ging.
Hm, und es geht jetzt noch weiter bergab. Das ist ja erst sozusagen der Anfang des Ganzen.
Ja, absolut. Also diese Geschichte ist quasi die Geschichte eines konstanten, sich fast in Zeitlupe, aber trotzdem unaufhaltsam vorwärts bewegenden Absturzes. Also wie eine Naturkatastrophe zum Zuschauen.
Ja, das fasst es ziemlich gut zusammen, denn es geht jetzt noch weiter. Ein Dreivierteljahr später, im Sommer 2006, stirbt Oma Lotte nach langer Krankheit. Johannes Reichelt schaltet eine Todesanzeige für Lotte Scholl, in dem am Ende Katharinas Name steht, sowie ihr Herzenssohn und Vertrauter Dr. Johannes Reichelt. Katharina, die früher Katrin hieß, wird tatsächlich Alleinerbin von Lottes Vermögen. Und wie groß dieses Vermögen tatsächlich war, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Laut Katharina war ihre Großmutter millionenschwer und hat ihr gesamtes Vermögen unter zwei Bedingungen vermacht. Erstens soll Katharina das Geld sinnvoll anlegen und zweitens möchte Lotte, dass ihre Enkelin eine gute Partie heiratet und ihr Erbe irgendwann an ihren eigenen Nachwuchs weiterreicht. Das zumindest ist Katharinas Version vom Testament und vom Erbe ihrer Großmutter. Till, ihr habt natürlich auch dazu recherchiert, das ist ja so ein Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte. Es sieht so aus, als ob diese ganze Geschichte mit dem Millionenerbe der Oma nicht so richtig stimmt, oder?
Nee, tatsächlich. Also Patrick und ich haben wirklich jeden Stein umgedreht. Wir haben Kontoauszüge von dieser Oma uns besorgt aus den Gerichtsunterlagen. Wir haben wirklich bergeweise Akten durchpflügt. Wir haben mit Pflegern tatsächlich noch telefoniert, die Lotte Scholl noch kannten. Ich meine, die ist ja wie gesagt 2006 schon gestorben. Und 14 Jahre später, als wir recherchiert haben, gab es eben noch Pfleger, die dort gearbeitet haben und sie noch kannten. Die haben wir ans Telefon bekommen und die haben auch gesagt, nein, also das war eine sehr nette Frau, auch eine relativ gepflegt auftretende Frau, herzensgut, manche sagen vielleicht mit einem leichten Alkoholproblem, aber reich war sie definitiv nicht. Bei allem Schmuck, bei aller guten Kleidung, von einem Millionenerbe konnte keine Rede sein. Ist natürlich eine interessante Frage, die dann aufkommt, weil dass Katharina Peters zu dem Zeitpunkt relativ viel Geld hatte, ist klar. Da haben wir auch Belege davon gesehen. Ja, diese Wohnung, in der sie mit Johannes Reichelt wohnte, war von oben bis unten voller Kunst und Antiquitäten. Wir wissen zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht, wo das Geld herkam, aber können zumindest sicher sagen, von der Oma kam es nicht.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, da ist Geld, das angeblich von der Oma stammt und genau das gibt Katharina jetzt mit vollen Händen aus. Sie hat nämlich eine neue Leidenschaft für Kunst entdeckt, vor allem für Antiquitäten und Ölgemälde aus dem 19. Jahrhundert. Bald verbringt sie ihre Zeit fast nur noch auf Online-Auktionen auf der Suche nach alten Meistern und Bilder und Standuhren stapeln sich in ihrer ja nicht gerade kleinen Wohnung in München-Schwabing. Johannes Bruder erzählt später, Katharina war unersättlich. Sie hat Johannes nachts nicht schlafen lassen, hat ihm täglich Listen geschrieben mit lohnenden Gemälden, Antiquitäten, Uhren und Schmuck, die sie auf eBay gefunden und die er dann überprüfen sollte. Außerdem sammelt Katharina Hunde. Bis zu 10 Chihuahuas hält sie zwischenzeitlich gleichzeitig, die sie ihre Hasis nennt. Irgendwoher muss dieses Geld für all die Ausgaben kommen. Doch Reichelt verdient nach seiner Frühpensionierung nicht mehr so gut wie früher. Zum Glück hat er wohlhabende Eltern. Mindestens 400.000 Euro überweisen die ihrem fast 50-jährigen Sohn in dieser Zeit. Angeblich braucht Reichelt das Geld, um Forderungen von Erpressern und von Medizinern bezahlen zu können. Aber irgendwann versiegt dann auch diese Geldquelle und die beiden brauchen eine neue. Außerdem hat ja die verstorbene Oma Lotte auf ihrem Sterbebett gefordert, dass Katharina sich einen reichen Mann suchen soll. Sie braucht ein paar Versuche. Einige Wochen ist sie mit einem bekannten Pharmazieerben zusammen. Der Mann will einfach eine gute Zeit mit Katharina haben und mit ihr eine Motorradtour in Südafrika machen. Irgendwann ist er genervt von ihren Wutausbrüchen, ihren seltsamen Geschichten und damit, dass sie mit ihrem Vater, denn so hat sie Reichelt ihm gegenüber vorgestellt, in einer Wohnung lebt. Also macht er Schluss mit Katharina und kurze Zeit später steht Johannes Reichelt mit einem Schwangerschaftstest auf dem Firmenparkplatz des Erben und will ihn lautstark davon überzeugen, für sein angeblich ungeborenes Kind zu sorgen. Eine ähnliche Szene ziehen Katharina und Dr. Reichelt mit einem erfolgreichen Börsenexperten in Frankfurt ab. Auch von ihm will Katharina angeblich schwanger sein. Beide Male scheitern sie, weil die Männer ihnen nicht glauben und deshalb nicht zahlen. Katharina braucht also ein neues Opfer. Und dieses Opfer soll Dr. Michael Peters werden, also der zweite Doktortitel in dieser Geschichte. Ein erfolgreicher Wirtschaftsanwalt, damals Mitte 40, also 15 Jahre älter und etwas größer als Katharina. Obwohl Peters nicht aus dem reichen Münchner Geldadel stammt, hat der Mann mit der hohen Stirn sich hochgearbeitet, verdient mittlerweile rund 23.000 Euro im Monat und ist auf der ganzen Welt für große Konzerne im Einsatz. Und doch ist er ein einsamer Mann, soll noch nie vorher in seinem Leben eine Freundin gehabt haben. Till, vielleicht kannst du den Dr. Peters mal für uns beschreiben, denn auch den hast du natürlich im Zuge deiner Recherche kennengelernt.
Ja, absolut. Und also das ist ja wirklich das Irre auch an dieser Geschichte, dass quasi jeder Charakter dort fast wirkt wie aus einem Roman. Ja, also das kann man sich oft fast gar nicht schöner ausdenken. Mhm. Man hat die Katharina Peters, man hat ihren Adoptivvater und dann tritt eben Dr. Peters auf die Bühne, Dr. Michael Peters. Ich würde sagen, der ist sowas wie der Prototyp eines leicht weltfremden Karrieremanns. Ja, also so jemand, der sich mit dem Klein-Klein seiner Arbeit super auskennt, bis nachts im Büro hockt und irgendwelche Akten wälzt, der aber dann Probleme hat, einfach ein normales Gespräch zu führen. Also das ist so ein Typ Mann, der statt einfach Smalltalk zu führen, dann gleich anfängt, irgendwas über Julius Cäsar zu dozieren. Mhm. Als er mal im Gespräch von Büchern in seinem Haus erzählt hat, hat er das gleich als seine private Bibliothek bezeichnet. Ja, also es ist durchaus ein kurioser Typ. Er ist nicht besonders groß, leicht hager, wirkt auch so ein bisschen verhuscht. Also er wirkt so ein bisschen wie der Typ, den man bei einer Party eher nicht im Mittelpunkt von Gesprächen sieht, sondern eher so eine Art Randerscheinung ist. Und in seinem ganzen Auftreten und auch in dem, wie er spricht, hat man schon so das Gefühl, dass ihm so ein Aufstieg in höhere gesellschaftliche Kreise total wichtig ist. Ja, und er wirkte auf mich so ein bisschen wie jemand, der sich irgendwie insgeheim schon auch so eine Prinzessin gewünscht hat. Ja, und der dann irgendwie sein Glück kaum fassen konnte, als dann Katharina Peters irgendwann vor ihm stand, die ihm ja wirklich erzählt hat, sie ist diese Prinzessin aus dem alten Adelsgeschlecht, quasi von der er schon immer geträumt hat.
Ja, allerdings ist es in dem Fall kein Märchen mit einem Happy End, aber das werden wir ja gleich sehen. Katharina und Michael treffen sich im August 2007 das erste Mal, wie ich eben erzählt habe, in einem Münchner Hilton-Hotel. Und bei diesem Treffen lernt Michael auch Johannes Reichelt kennen, der sich als Katharinas leiblicher Vater vorstellt und ihm das erste Mal von Katharinas italienischer Verwandtschaft erzählt. Katharina sei eine echte italienische Prinzessin, hast du ja gerade schon gesagt, aus dem alten Adelsgeschlecht. Die Fontanelli. Vor allem Katharinas Großonkel sei ein sehr mächtiger Mann, der nicht nur beste Kontakte zu allen wichtigen italienischen Politikern, sondern auch zur Mafia habe. Dieser Großonkel habe extra zwei Leibwächter abgestellt, die Katharina im Geheimen beschützen würden. Auch wenn diese Geschichte wie eine absolute Räuberpistole klingt, macht sie der sie erzählt, ein ganzes Stückchen glaubwürdiger. Johannes Reichelt hat als ehemaliger Ministerialrat einen tadellosen Ruf in München und ist außerdem der Sohn eines berühmten Juraprofessors. Also glaubt Michael die Geschichte der angeblichen italienischen Prinzessin. Nach den ersten Treffen geht alles ganz schnell. Am 23. Mai 2008, nach knapp einem Dreivierteljahr Kennenlernen, spazieren Katharina und Michael durch den Garten von Schloss Mirabell bei Salzburg. Natürlich mit Johannes Reichelt und Katharinas Hunden im Schlepptau. Die Rosen in dem barocken Schlossgarten blühen, der Springbrunnen plätschert und Michael macht seiner Katharina einen Heiratsantrag, standesgemäß mit einem Ring von Tiffany. Auf den Bildern von diesem Tag strahlt Katharina in einem grauen Pelz in die Kamera. Ihr Verlobter Michael lächelt verschmitzt über seinem Burberry-Schal. Knapp zwei Monate später, im Juli 2008, heiraten die beiden in Las Vegas. Katharina habe das erst nicht gewollt, erzählt sie später, weil sie unter extremer Flugangst leidet. Aber weil ihr neuer Ehemann von seinem Job noch Gratismeilen übrig hat, habe sie sich gefügt. Was den Ehevertrag der beiden angeht, setzt sie sich dagegen durch. In dem teilweise ja wirklich bizarren Dokument steht zum Beispiel, dass die gemeinsamen Kinder der beiden Vornamen bekommen sollen, die sich, Zitat, an der üblichen Namensgebung der Familie der Ehefrau orientieren sollen. Außerdem soll sich Michael Peters verpflichten, Stillschweigen über Interna der Familie zu halten. Wenn sich Peters nicht an die Abmachung aus dem Ehevertrag hält, muss er 50.000 Euro Strafe bezahlen. Im September kaufen die beiden eine gemeinsame Wohnung in bester Lage an der Schwabinger Konradstraße in der Nähe vom Leopoldpark. 8 Zimmer auf 2 Etagen mit insgesamt 400 Quadratmetern, altem Parkett, hohen Stuckdecken, 2 Marmorbädern und Dampfsauna. Insgesamt 2,18 Millionen Euro kostet das Luxusobjekt. Eine 500.000 bezahlt Michael aus seinem Ersparten. Für die restlichen 1,6 Millionen Euro nimmt der Anwalt einen Kredit auf. Trotzdem gehört die Wohnung zur Hälfte auch Katharina, die jetzt mit Nachnamen Peters heißt. Schließlich habe sie die wertvollen antiken Möbel und Bilder mit in die Ehe gebracht, erzählt sie später. Und natürlich wohnt das frisch verheiratete Paar nicht alleine in der Wohnung. Katharinas 10 Chihuahuas ziehen genauso mit ein wie ihr angeblicher Vater Johannes Reichelt, der sein eigenes Reich in einer Einliegerwohnung im Keller bekommt. Aber schon zu dieser Zeit sammeln sich die ersten dunklen Wolken am frischen Ehehimmel. Katharinas angeblicher Mafia-Großonkel ist von der Hochzeit seiner Großnichte gar nicht begeistert. Außerdem fordere die Familie eine kirchliche Hochzeit und die dürfe nur im Winter stattfinden. Nach alter Di Fontanelli-Familientradition muss nämlich nach der Trauung frischer Schnee auf das Haupt der Braut fallen. Auch das glaubt Katharinas neuer Ehemann, deshalb friert er im Dezember extra Schnee im Tiefkühlfach des Kühlschrankes ein. Bald schon spielen sich hinter der prächtigen Gründerzeitfassade in der Konradstraße Dramen ab. Laut Katharina beginnt ihr Ehemann schnell, sie zu verprügeln. Auch ihr Adoptivvater Johannes soll ein Opfer von Michaels Schlägen gewesen sein. Nachdem Michael mal wieder ausgerastet ist, so erzählt es Katharina, hat er ihr einen Hund geschenkt. Am Ende leben 17 Chihuahuas und 2 Schäferhunde mit den dreien in der Luxuswohnung. Und doch, so steht es in der Anklage, sagt sie Michael, dass eine Trennung nicht möglich wäre, also trotz des ganzen Streits. Ihre streng konservative italienische Fürstenfamilie würde einer Scheidung niemals zustimmen. Sollte Michael trotzdem versuchen, sich zu trennen, würde er einbetoniert am Strand von Rimini enden. Jetzt mal im Ernst, das ist schon sehr, 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 sehr skurril, diese ganze Geschichte mit der Familie und dann auch das mit dem Schnee und Strand von Rimini. Wie kann man denn sowas glauben?
Das ist tatsächlich eine Kernfrage dieser Geschichte. Und mit genau dieser Frage hatte uns Katharina Peters auch in diese Geschichte überhaupt erstmal reingezogen, indem sie nämlich auch in aller Kürze beschrieben hat, ja, mein Mann behauptet hier, ich käme aus einer reichen, adligen Familie und so weiter. Wie kommt denn der auf sowas? Ja, wie kann denn der sowas ernsthaft glauben? Und auch wir waren ja am Anfang skeptisch und haben uns auch gedacht, wie kann es denn sein, dass so ein gestandener Jurist, der ja wirklich schon einiges mitgemacht hat, zumindest beruflich, so einen Unsinn glauben kann. Und mein Kollege Patrick Bauer und ich, wir haben zusammen ja auch jede Menge Dokumente ausgewertet, Polizeiverhöre gelesen, tonnenweise eidesstattliche Versicherungen gelesen, auch wenn es jetzt erstmal bizarr klingt. Je mehr man sich in diesen Fall einfuchst, desto verständlicher ist eigentlich, dass Michael Peters diese irre Räuberpistole von dieser Mafia-Familie, die Fontanelli, auch glaubt. Und zwar liegt es vor allem daran, dass Katharina Peters ja nicht alleine aufgetreten ist. Mhm. Sie hatte ständig diesen gut beleumundeten Adoptivvater an ihrer Seite, der ihre Erzählung die ganze Zeit gestützt hat. Der hat immer gesagt, ja, das stimmt, das ist alles so. Der hat Michael Peters auch immer wieder mal zur Seite genommen, ja, und hat gesagt, pass auf, ich habe ja auch schon lange Erfahrung in dieser Familie, da gelten einfach bestimmte Regeln und an die muss man sich halten.
Mhm.
Und wenn quasi zwei Leute sowas so glaubwürdig erzählen wie die beiden, dann setzt sich das irgendwann so ein bisschen fest. Michael Peters war noch nie ein besonders sozialer Mensch. Der hatte auch da nicht so einen riesen Freundeskreis. Und selbst aus dem wurde er dann von Katharina und ihrem Adoptivvater immer weiter raus isoliert. Also das heißt, er hatte irgendwann auch niemanden mehr, mit dem er einfach mal vernünftig reden kann. Hm. Katharina und ihr Adoptivvater hatten ihm richtig eingeredet, dass er pausenlos unter Beobachtung steht, dass die Katharina als Prinzessin und Nachfahre dieses Adelsgeschlechts ständig sozusagen in Gefahr ist, entführt zu werden. Deswegen gab es immer wieder Leibwächter, die hatte zum Teil tatsächlich, haben wir später in den Akten gesehen, Schauspieler engagiert, die die Rolle der Leibwächter spielen sollten. Und sowas hat natürlich Michael Peters imponiert. Und irgendwann hatten die beiden es wirklich geschafft, ihm jede noch so banale Alltagssituation wie so ein Puzzleteil in diese Mafia-Erzählung einzusortieren. Es gab eine Szene, da bin ich beim Aktenstudium selber fast vom Stuhl gefallen. Da gehen die beiden spazieren und finden im Innenhof dieser Luxuswohnung einen toten Vogel. Ja, den hat wahrscheinlich einfach eine Katze erwischt. Aber Katharina Peters hat ihrem Mann erzählt, dieser tote Vogel, der liegt nicht aus Zufall da. Der ist ein Symbol. Mhm. Denn in der italienischen Mafia ist es üblich, den Tod eines nahen Familienangehörigen mit einem toten Vogel anzukündigen. Das heißt, wir sind in einer großen Gefahr. Dieser tote Vogel bedeutet eben, dass die Mafia weiß, dass uns vielleicht was passieren könnte und dass wir jetzt besonders beschützt werden müssen. Und das hat natürlich Michael Peters total beeindruckt. Und er war sich irgendwann nach diesem ganzen Weichgekochtwerden von diesen zwei Leuten also wirklich einfach sicher, die Frau ist wirklich eine Prinzessin und wenn ich mich von ihr trenne, dann bin ich ein toter Mann.
Ja, ich finde das ganz, ganz spannend, was du da sagst. Also die haben es geschafft, sozusagen seine Realität so weit zu verschieben, dass er alles, was passiert ist, was vielleicht auch gar nicht unbedingt mit den beiden zu tun hatte, so wie jetzt der Vogel, der wahrscheinlich zufällig da lag, alles so ja interpretiert hat, dass es in diese ganze Geschichte passt. Ne? Dass die Realität haben die beiden so um ihn rumgebaut ein bisschen. Und gleichzeitig, auch das hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, erhöhen die beiden den Druck auf Michael. Diese Leibwächter, die Katharinas angeblicher Großonkel aus Italien engagiert hat, die würden das Paar permanent beobachten, so glaubt es Michael, und fühlt sich immer mehr verfolgt. Mehrfach spricht ihn Katharina nämlich auf Dinge an, die sie eigentlich gar nicht wissen kann. Aber hat er darüber nicht mit seiner Mutter am Telefon gesprochen? Vielleicht hört die Mafia ja sein Telefon ab. Also wie gesagt, Michael ist sich sicher, dass er ständig unter Beobachtung steht. Er schreibt zum Beispiel in einem Brief an seine Mutter: Ich weiß mit Sicherheit, dass mein Telefon und mein Mailpostfach angezapft waren. Außerdem wurde ich mit Richtantenne in der Kanzlei und in unserer Wohnung abgehört. Für ihn gibt es eben aus seiner Sicht nur eine einzige Möglichkeit, die verbrecherische Verwandtschaft seiner Frau irgendwie zu beruhigen. Das ist ja diese Drohkulisse, die die beiden aufgebaut haben. Er soll Geld rüberschießen. Das Ganze beginnt mit angeblich unbezahlten Hotelrechnungen. Weil die kirchliche Hochzeit so lange auf sich warten gelassen habe, erklärt ihm Katharina, habe ihr Großonkel bereits Freunde und Verwandte eingeladen und teure Hotels für sie gebucht. Diese Kosten müsse jetzt Michael tragen. Von da an versucht er sich seine Sicherheit mit Geldgeschenken an Katharinas angeblichen Großonkel zu erkaufen. Das Geld nimmt meistens Katharinas Adoptivvater Johannes Reichelt entgegen und leitet es angeblich nach Italien weiter. Mindestens 600.000 Euro in bar wechseln so den Besitzer. Von dem Geld kaufen Katharina und Johannes immer neue Antiquitäten. Am Ende stapeln sich 1500 Ölgemälde, antike Möbel und Schmuck in der Schwabinger Wohnung, die angeblich alle aus dem Erbe von Katharinas schwerreicher italienischer Adelsfamilie stammen. Der Geschädigte wurde ausgepresst wie eine Zitrone, so wird es der Staatsanwalt später zusammenfassen. Am Ende überschreibt Michael sogar die gemeinsame Wohnung komplett auf seine Ehefrau. Katharina erklärt diesen Schritt später damit, dass Michael zu diesem Zeitpunkt angeblich Schulden von 200.000 Euro beim Finanzamt hatte und sie die Wohnung so vor einer drohenden Pfändung schützen wollte. Nicht nur finanziell, auch beruflich geht es für den Firmenanwalt Dr. Michael Peters in der Ehe mit Katharina steil bergab. Aus Angst vor der Schweinegrippe geht Michael irgendwann 2009 nur noch nachts zum Arbeiten in die Kanzlei, ausgerüstet mit Mundschutz. Manchmal durfte er das Haus wegen der angeblich draußen auf ihn wartenden Leibwächter gar nicht mehr verlassen. Im Juni 2010 unterschreibt Michael Peters bei seinem Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag. Jetzt soll die Wohnung der beiden zu Geld gemacht werden. Wieder erzählt Katharina eine bizarre Geschichte zu dem Verkauf der Wohnung. Angeblich bringt Michael sie dazu, bei den Terminen mit potenziellen Käufern Ballkleider anzuziehen. Sie sollte das Mitglied einer bedeutenden Adelsfamilie spielen, die bestens mit Silvio Berlusconi bekannt sei. Ihr Adoptivvater Johannes Reichelt soll in diesem verrückten Theaterstück die Rolle des Butlers angenommen haben, der den Hausherrn Michael Peters mit durchlaucht und gnädiger Herr anspricht, also wie in so einem alten Film, während der Hausherr stolz die teuren Gemälde an den Wänden als Erbstücke präsentiert. Ja, schlechte Komödie ist ein gutes Stichwort. Man muss es ja eben mit Vorsicht genießen, weil Katharina es erzählt hat. Kannst du diese Szene oder konntest du diese Szene irgendwie verifizieren? Hat das wirklich stattgefunden oder hat sie das nur erzählt?
Nein, also diese Szene mit dem Makler und den Butlern und sowas, das gab es tatsächlich. Also wir haben eidesstattliche Versicherungen von Maklern einsehen können. Wenn man sowas liest, dann überlegt man natürlich schon zweimal, kann das denn eigentlich wirklich sein? Wir haben das nachrecherchiert und ja, tatsächlich, es war so. Das war sozusagen deren Masche, dass Katharina erzählt hat, dass diese Wohnung eben auch aus dem Besitz die Fontanellis kommt, dass sie sozusagen ihren Adoptivvater in diese Butlerrolle mitgebracht hat und ihren Mann dazu gebracht hat, den Maklern eben diese Märchengeschichte zu erzählen, mit dem Ziel, die Wohnung, die sie damals ja für 2,18 Millionen Euro gekauft haben, für bis zu 5 Millionen Euro weiterzuverkaufen. Das war sozusagen das Ziel. Und dafür haben sie sich dann eben darauf geeinigt, zu sagen, um eine Wohnung zu dem Preis zu verkaufen, braucht diese Wohnung eine gute Geschichte. Diese Geschichte war eben, dass hier eine Prinzessin wohnt und dass der Hochadel, der europäische, hier ein- und ausgeht und so weiter. Und damit wollten die, glaube ich, irgendwelche Investoren oder reichen Leute beeindrucken. Hm. Ich kenne ja natürlich die Adresse dieser Wohnung, das steht ja auch alles in den Akten. Und ich bin dann einfach auch im Rahmen der Recherche, als es mir mit diesen ganzen Akten und diesem ganzen Wahnsinn irgendwann zu viel wurde, habe ich mich hier in München einfach mal aufs Fahrrad gesetzt und bin dahin geradelt und habe dann kurz vor diesem Haus mal angehalten, bin dann das Fahrrad schiebend da über den Bürgersteig gelaufen und habe so mir vorgestellt, was sich hinter diesen Fenstern einfach für irre Szenen abgespielt haben müssen. Ja, also Katharina Peters und ihr Adoptivvater, die gemeinsam Michael Peters da irgend so eine Geschichte erzählen und ihn dazu bringen, Makler mit so einer Prinzessinnen-Märchen-Story einzulullen. Ja, so wirklich geklappt hat das aber tatsächlich nicht.
Ja, ich meine, die Münchner Immobilienpreise sind natürlich hoch, aber ich glaube, 5 Millionen ist für so eine Wohnung doch schon ein ganz schön sportlicher Preis, den Sie da aufrufen wollten, oder?
Also zumindest damals, ja. Ich möchte, glaube ich, gar nicht mal anzweifeln, dass das mittlerweile sogar für diese Wohnung realistisch wäre, aber 2010 war es ganz sicher nicht so.
Okay, ja. Nach dem Verkauf der Wohnung, der dann tatsächlich gelingt, unternehmen die Eheleute Peters im November 2010 eine letzte gemeinsame Reise. Katharina und Michael Peters fahren nach Ungarn, wo Katharina sich schon vor Jahren ein Ferienhaus gekauft hat. Michael denkt, dass das die einzige Möglichkeit ist, ihre wertvolle Antiquitäten- und Bildersammlung vor den Gläubigern und Katharinas Großonkel in Sicherheit zu bringen. So schaffen sie insgesamt 1500 Bilder, Möbel, Diamanten und Goldschmuck nach Ungarn, um die Sammlung dort zu verstecken. Danach geht es zurück nach München. Weil ihre gemeinsame Wohnung an der Konradstraße schon verkauft ist, übernachten die beiden in der Eigentumswohnung von Johannes Reichelt, die er Katharina schon vor Jahren überschrieben hatte und die ebenfalls gerade verkauft wird. Dort kommt es wieder mal zum Streit zwischen den beiden. Doch dieses Mal endet die Auseinandersetzung anders als sonst. Katharina setzt Michael vor die Tür. Wahrscheinlich, weil sie jetzt das hat, was sie will. Die gemeinsame Wohnung in der Konradstraße hat 2,5 Millionen Euro eingebracht, also nicht ganz die 5 Millionen, die sie sich gewünscht hatten. Allerdings macht das immerhin noch einen Gewinn von 300.000 Euro in 2 Jahren. Die Summe ist natürlich nicht auf dem Konto von Michael Peters gelandet, der die Wohnung bezahlt hat, sondern bei seiner Frau, der er die Wohnung überschrieben hat. Auch Geld hat Peters mittlerweile nicht mehr, dafür hohe Schulden bei verschiedenen Banken. Der Zitrone, um jetzt im Bild des Staatsanwaltes zu bleiben, wurde das letzte Tröpfchen Saft ausgepresst. Wahrscheinlich wird ihm das genau in diesem Moment, nachdem seine Frau ihn vor die Tür gesetzt hat, klar. Es ist der 16. November 2010 und Michael Peters tut das, was er sich all die Jahre vorher nicht getraut hat. Er geht zur Polizeiwache in der Münchner Edtstraße und zeigt seine Frau an. Und noch am selben Tag klingelt die Polizei bei Katharina Peters und nimmt sie fest. Sie wird aufs Revier gebracht und fällt aus allen Wolken, als sie hört, was ihr vorgeworfen wird. Sie soll ihren Mann erpresst haben. Absolut unfassbar. Sie muss eine Nacht in Gewahrsam bleiben, wird aber am nächsten Tag wieder entlassen. Denn die Polizei glaubt Michael Peters nicht. Wie kann ein so erfahrener Anwalt auf so eine stümperhafte und unglaubwürdige Mafia-Erpressung hereinfallen? In einer internen Notiz bezeichnet eine der Beamtinnen Michael Peters als sehr sonderbar. Und ehrlich gesagt kann ich die Haltung der Polizisten und Polizistinnen zu diesem Zeitpunkt auch ein bisschen nachvollziehen, wenn mir das jemand erzählen würde. Ich könnte es nicht unbedingt glauben. Du wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee, überhaupt nicht. Weil vor allem auch die Details, die er da erzählt. Und wir haben diese Polizeiprotokolle ja gesehen. Wir haben die dann im Podcast auch von Schauspielerinnen nachsprechen lassen, richtig? Weil sich die wirklich lesen wie aus so einem Theaterstück. Also der Versuch, die Polizei davon zu überzeugen, dass die Mafia ihm auf den Fersen ist, eben indem er diese Geschichten vom toten Vogel erzählt oder dass sein Autositz mal verstellt wurde und so weiter und so fort. Und wenn man da die ganze Hintergrundgeschichte nicht kennt, dann denkt man wirklich, der Mann ist einfach verrückt geworden und sieht irgendwelche Gespenster.
Ja, eigentlich fast das perfekte Verbrechen. Sie haben das Geld abgeknöpft und er ist am Ende so unglaubwürdig, dass ihm keiner folgen mag, wenn er diese Geschichte erzählt.
Exakt.
Ja, also erstmal läuft das Ganze gut für Katharina Peters, denn sie kommt wieder frei. Und Michael Peters, dem so langsam erst eigentlich dämmert, obwohl er schon zur Polizei gegangen ist, dass diese ganze Fontanelli-Geschichte vielleicht doch nicht stimmen könnte, der sammelt Beweise. Es dauert mehr als 6 Monate, bis auch die Staatsanwaltschaft davon überzeugt ist, dass Katharina Peters eine Betrügerin ist, die ihren Mann mit einer angeblichen Mafia-Familie erpresst hat. Dann geht alles ganz schnell. Die Beamten wecken die angebliche italienische Prinzessin in einer komplett zugemüllten Dachgeschosswohnung ohne Namen am Klingelschild. Schon beim Öffnen der Tür schlägt den Beamten ein beißender Geruch nach Kot und Urin entgegen. Katharinas 9 übrig gebliebene Chihuahuas haben überall auf den Boden gemacht. Das Badezimmer ist so verdreckt, dass es laut dem Festnahmeprotokoll unbenutzbar ist. In den Zimmern stapeln sich Kisten mit verschimmelten Obst und Gemüse von der Tafel. Dazwischen fliegen zahlreiche eidesstattliche Versicherungen herum. Johannes Reichelt und Katharina Peters werden am 25. Juli 2012 festgenommen. Katharina Peters bricht bei der Festnahme, Zitat, immer wieder in Weinkrämpfe aus. Fast 1 Jahr lang verbringen die beiden in Untersuchungshaft, bis dann am 11. Juni 2013 vor dem Landgericht München I der Prozess gegen Katharina Peters und Johannes Reichelt beginnt. Die Anklage wirft den beiden Betrug vor. Sie hätten schon zu früheren Zeitpunkten Personen aus ihrem Bekanntenkreis Erzählungen aufgetischt, in denen von einer Bedrohung seitens der Mafia und von fremden Legionären die Rede war. Im Prozess sagt Katharina kaum etwas, lässt sich immer wieder krank schreiben. Ihr Adoptivvater Johannes Reichelt sagt dafür umso mehr, erklärt wortreich und ausschweifend, was aus seiner Sicht in den vergangenen Jahren passiert ist, als er von Katharina, Zitat, psychisch abhängig war. Das Gericht verurteilt ihn im August 2013 wegen besonders schweren Betruges und falscher Verdächtigung zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 11 Monaten. Katharina hält das Gericht für, Zitat, psychisch auffällig und hochmanipulativ. In ihrem Schlusswort vor dem Landgericht versucht Katharina, sich selbst als Opfer darzustellen. ohne Erfolg. Sie wird am 16. Dezember 2013 wegen Betruges und falscher Verdächtigung zu 5 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Vielleicht sollten wir an der Stelle auch mal kurz über diese psychischen Auffälligkeiten sprechen. Katharina ist ja, um das zusammenzufassen, eine schillernde Figur. Der Psychiater Dr. Norbert Nedopil, den kennt ihr ja schon aus den Folgen 52 und 53 dieses Podcasts, der sieht Hinweise dafür, dass Katharina unter einer histrionischen Persönlichkeitsstörung leidet. Diese zeichnet sich durch übermäßige Emotionalität und das Streben nach Aufmerksamkeit aus. Dazu gehören zum Beispiel charmantes Auftreten, theatralisches Inszenesetzen, Weinen und Wutausbrüche bis hin zur Suizidandrohung. Straftäter, die unter dieser Störung leiden, isolieren ihre Opfer häufig, um Kontrolle über sie ausüben zu können. Blenden und Sand in die Augen streuen ist der Trick von Histrionikern. Egal, was sie ihr vorlegen, sie wird alles in ihrem eigenen Sinne umdeuten, sagt Norbert Nedopil. Ich würde fast vermuten, das deckt sich sehr mit deinen Erfahrungen, die du mit Katharina gemacht hast.
Das trifft es tatsächlich ziemlich gut. Also Norbert Nedopil ist da ja echt erfahren und dieser Psychiater hat bei unserer Recherche zu Patrick und mir auch einen wichtigen Satz gesagt, als wir ihm gegenüber saßen, nämlich: Zum Glück machen sie diese Recherche zu zweit. Mhm. Denn damit ist man viel weniger anfällig für so eine Manipulation. Und für uns hat sich das total bewahrheitet, weil wir dadurch, dass wir zu zweit waren, quasi immer ein Korrektiv hatten. Also genau das, was Michael Peters und Johannes Reichelt gefehlt hat in dieser ganzen Geschichte, ja, also jemanden zu haben, mit dem man einfach sich mal über das Erlebte auch austauschen kann und der einem dann vielleicht auch mal so sanft zuflüstert: Ein toter Vogel im Hof hat nichts mit der Mafia zu tun. Diese Rolle konnten Patrick und ich füreinander sozusagen spielen, weil es ja tatsächlich so war, dass wir am Anfang dieser Frau ja wirklich noch geglaubt haben und es dann immer gut war, dass einer dabei war, der sagen konnte: Nee, da stimmt irgendwas nicht. Und es gab immer wieder auch Momente, das haben wir auch im Podcast immer wieder eingefangen, bei dem einer von uns dann doch eben der Meinung war, der Frau ist eben doch Unrecht passiert. Das kann nicht sein, dass der diese Mafia-Geschichte geglaubt hat. Und dann hat eben der andere gesagt: Nee, pass auf, hier, guck mal, in den Dokumenten steht eben noch was anderes drin. Wir haben immer wieder mit uns gehadert und uns so langsam vorgetastet. Und das ist eben genau das, was solche Leute mit so einer histrionischen Persönlichkeitsstörung eben können. Die sind wahnsinnig gut darin, Zweifel zu säen, irgendwelche so bestehenden Details aus dem Zusammenhang zu reißen und damit Leuten so eine Scheinwelt um sich herum aufzubauen. Also so ein bisschen wie dieser tote Vogel, das ist vielleicht so das plumpere Beispiel, aber davon gab es eben ganz, ganz, ganz viele, dass man immer Zweifel sät, dass man immer versucht, die Leute zu manipulieren, auch so ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Also das ist wahnsinnig raffiniert und die Frau hat es wirklich extrem gut gemacht, muss man schon wirklich sagen.
Dazu habt ihr, finde ich, einen sehr, sehr schönen Satz in eurer Reportage geschrieben. Katharina Peters schafft es aber auch deshalb, immer wieder Menschen zu finden, die ihre Geschichte zum Leben erwecken und weiterspinnen, weil sie diesen Menschen genau die Rolle gibt, die sie schon so lange suchen, als spüre sie sofort, wovon Menschen träumen. Wie genau meint ihr diesen Satz?
Naja, es ist ja schon auffällig, dass diese Frau es immer wieder schafft, Menschen total in ihren Bann zu ziehen. Und wir sind jetzt eben zu dem Schluss gekommen, dass sie das damit schafft, dass sie den Leuten die Möglichkeit gegeben hat, genau das zu finden, was sie schon immer gesucht haben. Mhm. Also am Beispiel ihres Adoptivvaters, der war alleine, ja, als er sie kennengelernt hat, war kurz vorher seine Lebensgefährtin gestorben und auf einmal war wieder positive Zukunft in seinem Leben. Ja, eine junge Frau, die viele Projekte hat, die ganz viel machen will. Das hat ihn fasziniert und da hat sie ihm quasi genau das gegeben, was er gesucht hat. Und so lässt sich es immer weiter fortführen. Ihrem späteren Mann dann, Michael Peters, hat sie so eine Art Aufstieg in bessere gesellschaftliche Kreise versprochen. Ja, also auf einmal war er in einer Familienlinie mit den sagenumwobenen Fontanellis, ja, die mit Berlusconi persönlich bekannt sind und dem Papst und was weiß ich mit wem noch alles. Das hat ihm imponiert. Das war sozusagen sein Schwachpunkt. Und auch wir, die Journalisten, haben natürlich Schwachpunkte, wo man uns anpacken kann. Und bei uns war es einfach der Fall, so eine tolle Geschichte in Aussicht gestellt zu bekommen. Ja? Die Frau, die sich einem so öffnet, die einem jede Menge Dokumente schickt, die ihre ganzen Erlebnisse scheinbar belegen können, die uns mit bizarrsten Charakteren konfrontiert, tonnenweise Unterlagen und eben auch diese Aussicht, einen Skandal aufzudecken, der eben bis in höchste gesellschaftliche Kreise reicht, ja, von hohen Staatsbeamten von Edmund Stoiber, die da krumme Dinger drehen und sowas. Das ist natürlich für Journalisten toll, sowas. Und wir haben ja eben am Anfang auch geglaubt und nur, weil wir dann eben später so genau hingeschaut haben und wirklich jede Aussage nochmal auf die Waagschale gelegt haben und geprüft haben und untersucht haben, kamen wir dann eben drauf, dass an dieser Geschichte so einiges eben nicht stimmen kann. Aber zunächst sind wir ihr auch total auf den Leim gegangen.
Ja, das finde ich spannend, weil es ja für euch auch wirklich so eine Lernkurve war. Aber vielleicht kommen wir zum Schluss nochmal dazu, wie es unseren drei Hauptfiguren geht oder ergangen ist seit dem Urteil. Katharina Peters kommt 2017 aus der Haft frei und lebt in einer Großstadt in NRW von Hartz IV. Sie fühlt sich bis heute, so sagt sie es, zu Unrecht verfolgt. Ihr Ex-Mann Michael Peters habe sie während der Ehe immer wieder misshandelt und geschlagen und ihr Adoptivvater Johannes Reichelt versuche, durch Lügen ihren guten Ruf zu zerstören. Sie versucht bis heute zu beweisen, dass sie Opfer eines Justizirrtums geworden ist und kämpft, so sagt sie es selber, um die Rückgewinnung ihres Vermögens. In ihrem WhatsApp-Status schreibt sie, am Ende wird alles gut und ist es nicht gut, ist es nicht das Ende. Johannes Reichelt kommt nach Verbüßung seiner Haftstrafe wieder frei. Nachdem sein Vater im März 2016 stirbt, kümmert er sich um seine Mutter und lebt in einer Sozialwohnung. Kurz nach seiner Haft hat er eine neue Lebensgefährtin gefunden, doch die Beziehung geht in die Brüche. Jahrelang ist Reichelt noch mit Michael Peters in Rechtsstreitigkeiten verwickelt, in denen es um Geld geht. Über Katharina sagt er heute, Zitat, diese Frau kann Menschen derart manipulieren, das ist unglaublich. Trotzdem glaubt er bis heute, dass Katharina einen direkten Draht zu Gott und damit übersinnliche Fähigkeiten hat. Kurz vor Erscheinen des Artikels im SZ-Magazin im Herbst 2020 stirbt Johannes Reichelt an Herzversagen, friedlich eingeschlafen in seinem Bett. Die einzigen, die öffentlich um ihn trauern, sind die Mitglieder seines Schachclubs. Michael Peters muss nach seinem Rausschmiss aus der Wohnung zuerst bei der Heilsarmee unterkommen und lebte zwischenzeitlich von Hartz IV. Nach ihrer Trennung überzogen Katharina und Johannes ihn mit 26 Strafanzeigen und insgesamt 53 Vorwürfen. Jeder einzelne stellte sich später als falsch heraus. Peters hat die Mafia-Geschichten seiner Frau wirklich geglaubt. Erst viel später ist ihm klar geworden, dass sie ihn ausgenommen hat wie eine Weihnachtsgans. Durch den Verkauf der Kunstwerke, die Katharina und ihr Adoptivvater im Laufe der Zeit von seinem Geld gesammelt haben, wollte Peters einen Teil seiner Schulden begleichen. Viel ist aber nicht herumgekommen. Das meiste der angeblichen Kunstschätze war wertlos. Statt antiker Ölgemälde waren viele der Bilder billige Kunstdrucke. Seine letzte Hoffnung war ein angeblich echtes Ölgemälde des Expressionisten Alexei von Jawlensky, das Katharina bei eBay für 2130 Euro ersteigert hat. Das Porträt einer jungen Frau mit blonden Locken soll aus dem Jahr 1911 stammen und trägt die Signatur A. Jawlensky. Sollte es echt sein, könnte das Bild Millionen wert sein. Und Katharina Peters ist sich sicher, dass das Gemälde echt ist. Ein Kunstsachverständiger sei damals, so erzählt sie es, vor dem Bild auf die Knie gesunken und habe gesagt, wer so malen könne, habe es nicht nötig zu fälschen. Und so glaubt Michael Peters jahrelang, zumindest ein wertvolles Gemälde zu besitzen, das ihm dabei helfen könnte, seine Schulden zu begleichen. Als er das Bild verkaufen will, schickt das Auktionshaus den angeblich echten Jawlensky wieder zurück. Auf dem Paket klebt ein Aufkleber, für die Auktion nicht geeignet, da kein Original. Als möglicher Wert des Bildes hat das Auktionshaus 1 Euro auf das Etikett geschrieben. Also auch diese Geschichte stimmt nicht. Was für ein Wahnsinnsfall. Ich habe ganz viele Fragen an dich, aber als erstes würde ich gerne wissen, hast du seit deiner Recherche, also damit ist das Ganze ja nochmal so ein bisschen öffentlich geworden, nochmal Kontakt mit einem der dreien gehabt?
Nein, tatsächlich. Also wir haben keinen Kontakt mehr mit ihr, der ist abgerissen, nachdem sie uns quasi irgendwann, als sie gemerkt hat, dass wir nicht mehr in ihrem Sinne recherchieren. Ja, sie hat ja am Anfang gedacht, dass sie jetzt Journalisten an ihrer Seite hat, in irgendeiner Weise, die jetzt das Unrecht, was ihr angeblich widerfahren ist, aufdecken. Und als wir ihr dann immer weiter kritische Fragen gestellt haben und irgendwann ja auch wussten, dass das, was sie uns erzählt, nicht stimmt, das Geld der Oma gab es nie, ganz viele Sachen die sie uns erzählt hat, stimmen nicht. Hm. Ihre ganze Geschichte basierte ja auch mal darauf, das hattest du am Anfang schon erwähnt, da schließt sich jetzt so ein bisschen ein Kreis, dass sie ihr erzählt hat, sie sei schwanger gewesen und dann wurde ihr in den Bauch getreten und sie hat das Kind verloren. Sie hatte eine schwere Fehlgeburt und das hat sie so traumatisiert, dass sie dann sozusagen bei Johannes Reichelt Unterschlupf gesucht hat und so ging dann das ganze Drama los.
Das soll die Mutter gewesen sein, die ihr in den Bauch getreten haben soll, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Genau. Was ja ein wahnsinniger Vorwurf ist letztlich. Ja? Also die Mutter hat quasi ihr ungeborenes Kind auf dem Gewissen. Und Katharina Peters hatte uns sogar eine Schweigepflichtsentbindung für ihre Frauenärztin gegeben, weil die ja gesagt hat, sie sind Journalisten und sie müssen ja das alles überprüfen, was ich hier erzähle. Hier ist eine Schweigerechtsentbindung der Ärztin. Die Ärztin war extrem schwer zu erreichen, hat sich immer wieder verleugnen lassen oder ist nicht ans Telefon. Also wir haben der monatelang hinterher recherchiert und irgendwann hatten wir sie dann am Telefon und sie sagte zu uns, ja, an die Patientin kann ich mich wirklich gut erinnern. Die kam damals in die Praxis, die war total aufgewühlt, aber eins war sie ganz sicher nicht, schwanger. Und spätestens da wussten wir, das Leben dieser Frau basiert letzten Endes auf einer Lüge. Und das ist ja auch der Untertitel unserer Geschichte gewesen, ein Leben voller Lügen. Spätestens als wir sie mit diesen Lügen dann konfrontiert haben, was wir als Journalisten natürlich müssen, ja, wenn wir öffentlich Vorwürfe erheben gegen jemanden, dann müssen die natürlich auch die Gelegenheit haben, auf diese Vorwürfe Stellung zu beziehen. Und bei diesem Gespräch ist dann quasi der Kontakt danach mit dieser Frau abgerissen. Sie hat uns dann noch ein paar Mal geschrieben und uns noch irgendwelche weiteren Beweise schicken wollen, die aber immer konfuser wurden. Sie hat quasi mit uns dann gebrochen. Und es ist kein Kontakt mehr zu ihr da.
Wie war das, als ihr sie konfrontiert habt? Also ihr habt ja wahrscheinlich dann das ganze Gebäude, was sie da versucht hat aufzubauen, zum Einsturz gebracht. Hat sie da aggressiv reagiert oder hat sie einfach weiter diese Lügen durchgezogen?
Sie hat es dann sehr schnell auf so eine emotionale Ebene gezogen. Und das muss man auch sagen, war auch für uns natürlich eine komische Situation. Ja? Also da sitzen letztlich drei Männer einer Frau gegenüber, die immer sagt, dass sozusagen Männer in ihrem Leben so eine ganz unrühmliche Rolle gespielt haben. Ja, also mein Kollege Patrick Bauer und ich und der Anwalt von ihr saßen ihr quasi gegenüber und es kamen immer mehr Vorwürfe auf den Tisch. Das Gespräch war jetzt nicht aggressiv, sondern wir haben es versucht, so versöhnlich zu führen, wie es geht, haben ihr immer wieder auch Brücken gebaut, indem wir sagen, wir wollen hier nicht über sie urteilen, wir sind keine Juristen, es geht hier nicht um eine Strafe für sie, aber wir wollen einfach nur verstehen, was ist hier passiert und kann es eben vielleicht doch sein, dass manche der Dinge, die sie uns erzählt haben, vielleicht sich doch einfach anders darstellen. Wir hatten ja auch jede Menge Beweise, die klar widerlegen konnten, was sie uns da erzählt hat. Und sie wurde dann immer stiller und irgendwann ist sie dann tatsächlich in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, aber genau so habe ich es doch erlebt. Das ist doch genau das, was ich in Erinnerung habe an diese ganzen Begegnungen und die Schläge meines Ex-Manns, von denen wir ziemlich sicher sagen können, dass es die in der Form nie gab. Oder es gab zumindest keinen Beleg dafür. Er streitet es ab und die medizinischen Gutachten, die sie da hatte, bezogen sich auf andere Dinge. Also das war sozusagen kein Beleg für das, was sie da erzählt. Sie hat aber einfach darauf bestanden, dass das ihr Erleben widerspiegelt. Wir sind dann letzten Endes so auseinandergegangen, dass sie, zumindest für den Moment, hatten wir das Gefühl, auch einsieht, dass es keinen Zweck mehr hat, diesen Fall weiter zu verfolgen. Mhm. Ihr Ziel war ja so ein bisschen ein Wiederaufnahmeverfahren anzustreben, also dass ihr Fall vor einem Gericht nochmal aufgerollt wird mit neuen Beweisen, angeblichen und so weiter und so fort. Und am Ende dieses Konfrontationsgesprächs mit ihr hatten wir dann auch selber das Gefühl, die Frau hat es jetzt gemerkt, dass da eigentlich nichts mehr zu holen ist. Mhm. Aber wenige Tage später gingen die SMS einfach wieder los und die WhatsApp-Nachrichten. Und hier kommt noch was und hier noch was und hier noch was. Mhm. Und als wir dann gesagt haben, es tut uns leid, aber das belegt gar nichts, was sie uns da im Moment schicken. Das ist auch nichts, was jetzt den Fall noch ändern könnte. Hat sie dann den Kontakt abgebrochen mit uns. Und das war dann auch das Letzte, was wir von ihr gehört haben.
Glaubst du, dass Katharina ihre Lügen zum Teil selbst geglaubt hat, wenn sie da so insistiert und sagt, das war aber so und so habe ich das aber erlebt? Oder ist sie einfach nur eine ganz fantastische Lügnerin?
Das ist eine gute Frage. Ich kann sie tatsächlich leider nicht beantworten. Ich kann nicht in den Kopf reinschauen von ihr. Mein persönliches Gefühl ist, dass es so eine Mischung ist, vermutlich. Mhm. Also, dass sie möglicherweise manche der Dinge tatsächlich selber glaubt, manche Dinge vielleicht auch in der Erinnerung verschwimmen. Ja, also diese Vorfälle sind ja 10 Jahre teilweise her. Sie hat die Gefängnisstrafe abgesessen. Das heißt, im Gefängnis kann es auch immer wieder passieren, dass Leute dann so häufig über Dinge vielleicht nachgrübeln, dass sich dann einfach Realität und Fantasie auch irgendwie vermischen. Und sie hat auch eine gewisse Geschichte, also eine gewisse Historie, was das Vermischen von Realität und Fiktion angeht. Wir haben den leiblichen Vater von ihr auch getroffen und der hat uns eben erzählt, dass sie als Kind und als Teenager schon die abenteuerlichsten Geschichten erzählt hat, über den Tod der eigenen Eltern fabuliert in der Schule, um irgendwie dort offenbar Mitleid zu erregen oder warum auch immer. Also das ist was, was sich bei ihr schon früh manifestiert hat und vielleicht spielt es auch heute noch eine Rolle. Aber es war zumindest für uns wirklich bemerkenswert, wie jemand die offensichtlich so vor ihr liegende Realität einfach nicht zur Kenntnis nimmt und einfach sagt, nein, das habe ich aber anders erlebt, nein, das stimmt aber nicht, der lügt, der ist manipuliert, der steckt mit meinem Ex-Mann unter einer Decke, dieser Staatsanwalt ist unglaubwürdig, diese Dokumente sind alle gefälscht. Also es wurde dann auch irgendwann ein bisschen irre, muss man sagen.
Ja, das kann man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen. Auch wenn ihr jetzt mit denen danach keinen Kontakt mehr hattet, hat sich ja schon noch in einem Fall was ergeben. Es hat sich, wenn ich das richtig weiß, ein weiteres Opfer gemeldet.
Ganz genau richtig. Also es war ja so, dass wir die Magazingeschichte im SZ-Magazin veröffentlicht haben Ende Oktober 2020 und dann quasi mit der Arbeit für den Podcast so richtig losgelegt haben, noch weitere Aufnahmen gemacht und so weiter. Und in dieser Zeit hat sich dann, als der Magazinartikel erschienen war, eine ältere Dame bei uns gemeldet, die gesagt hat, sie hat die Frau Katharina Peters erkannt in dem Text. Also wir haben ja den Namen von Katharina Peters verfremdet, die heißt in Wirklichkeit anders. Auch die anderen Namen haben wir verfremdet, letztlich auch um die Leute in gewisser Weise auch vor sich selbst zu schützen. Auch um Katharina Peters letztlich vor sich selbst zu schützen. Ich meine, man darf nicht vergessen, das ist eine verurteilte Straftäterin, die ihre Strafe verbüßt und abgesessen hat. Und natürlich soll ihr der Weg in ein straffreies Leben nicht verbaut werden. Und wenn jetzt das Erste, was ein potenzieller Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin findet, wenn er oder sie nach ihr googelt, dann unsere Geschichte ist mit dem echten Namen, das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, die Frau soll die Chance auf eine Resozialisierung haben, ist völlig klar. Klar. Deswegen haben wir es verfremdet. Aber wer sie natürlich so gut kennt, wie diese Dame, die sich an uns gewendet hat, der erkennt sie natürlich in den Details. Und die Frau hat uns angerufen und das hat uns auch wirklich nochmal richtig Gänsehaut gegeben, weil die hat nämlich gesagt, ich habe die Frau erkannt und mich hat die auch betrogen. Mich hat die auch belogen. Mir hat die auch irgendwelche Geschichten erzählt.
Ach.
Das Interessante daran war, als sozusagen Katharina Peters ganz frisch aus dem Gefängnis entlassen war, also noch bevor sie uns als Journalisten kontaktiert hatte, war sie in der Nähe von München, hier in einem der reichen Vororte, hat sie sich irgendwie in so ein Kulturnetzwerk älterer Damen irgendwie eingeschmeichelt. Ja? Hat die Frauen in ihren Bann gezogen, mit ihrem Charme irgendwie bezirzt und die Frauen hatten, was so häufig ist, Mitleid. Ja, die haben diese Frau gesehen, die eben auch erzählt hat, ich bin frisch aus dem Gefängnis entlassen, ich habe nichts mehr. Ich habe mit meiner Familie gebrochen, meine Mutter hat mich verstoßen, nachdem ich aus dem Knast kam, will niemand mehr was mit mir zu tun haben und ich bin ganz alleine. Und diese Frauen, alle würde ich sagen, finanziell ganz gut abgesichert und mit so einer gewissen Helferidentität ausgestattet, ja, die wollten dieser Frau helfen, haben ihr dann Geld geschenkt, haben ihr jede Menge Dinge geschenkt, damit sie sich einen neuen Hausstand aufbauen kann. Also die Frau, die wir getroffen haben, hat gesagt, sie ist systematisch quasi durch ihre ganze Wohnung gegangen, durch ihr ganzes Haus gegangen und hat immer gedacht, okay, ich brauche jetzt nicht zwei Bratpfannen, kann eine doch die Katharina haben. Und die Katharina hat es systematisch ausgenutzt, sozusagen diese Gutgläubigkeit dieser älteren Damen, hat auch die übrigens voneinander isoliert, hat mit mehreren sozusagen ein enges Verhältnis aufgebaut, aber immer unter der Prämisse, bitte verrat's keinem, dass wir uns so gut verstehen. Rede mit deinen Freundinnen bitte nicht darüber, weil nur dir kann ich vertrauen. Und so war es dann eben, dass die mehrere dieser Frauen um Geld, um irgendwelche Sachgeschenke und sowas abgezockt hat. Was uns dann endgültig vom Stuhl geschmissen hat, regelrecht war, die Frau hat erzählt, dass eine aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, obwohl auch die mittlerweile weiß, dass diese Geschichte von ihr eigentlich nicht stimmen kann, die zahlt ihr bis heute Geld. Und wir wissen natürlich überhaupt nicht, wie viele gutgläubige Menschen, ja, auch zu dem Zeitpunkt jetzt, wo wir hier miteinander sprechen, Katharina Peters immer noch verfallen sind, ihr Geld geben, ihr irgendwelche Sachen schenken und so weiter. Und diese ältere Dame eben hat unseren Artikel gelesen und der habe ich dann auch einen ganzen Stapel der Magazine geschickt und die wollte sie in ihrem ganzen Freundeskreis verteilen, damit die Leute eben einfach verstehen und sehen, was es mit dieser Frau wirklich auf sich hat. Und also eine der Lügen, die dann eben im Rahmen dieser Recherche auch eben aufgeflogen sind, ist, die hat diesen älteren Damen ja erzählt, ich bin ganz allein auf der Welt, meine Eltern haben mich verstoßen, ich lebe bei irgendwelchen Leuten auf dem Schlafsofa, die mich schlecht behandeln und mich auch bald rauswerfen und dann bin ich obdachlos. Ja, denkste, in Wirklichkeit hat die Frau zu der Zeit zu Hause bei ihrer Mutter gewohnt. Die hatten überhaupt kein schlechtes Verhältnis. Die war einfach bei ihrer Mutter und ist dann tagsüber eben raus in die reichen Münchner Vororte und hat da gutgläubigen älteren Damen irgendwelche Lügenmärchen erzählt, um da ein bisschen Geld oder irgendwelche Sachen abzuzocken. Das ist schon einfach sehr perfide. Da geht's nicht um viel Geld in diesem Fall. Ja, anders als bei dieser Riesenabzocke mit Michael Peters und den ganzen Millionenbeträgen und der Kunst und den ganzen Pipapo. Was rein finanziell der Schaden angeht, ist er relativ klein. Aber was der mit der Psyche dieser älteren Damen gemacht hat, ja, die dann nach und nach auch gemerkt haben, hier stimmt was nicht, die haben sich dann eben doch zufällig ausgetauscht untereinander und sind dann aus allen Wolken gefallen, als sie dann von den jeweils anderen gehört haben, was, die hat die Katharina auch erzählt, dass du die Einzige bist? Die hat dieser älteren Damen dann mit Mama angeredet und so richtig. Oh. Ja, also die hat sich da so richtig hardcore eingeschleimt. Und das ist natürlich schon extrem perfide. Und die Frau hat uns auch wirklich erzählt, sie hat da lang dran geknapst. Ja, sie hat da, also das, sie hat lange gebraucht, bis sie von dieser, wie sie es fast genannt hat, Droge dieser Frau wieder runterkam. Ja, es war wie so ein kleiner kalter Entzug. Mittlerweile ist die aber safe. Also die hat keinen Kontakt mehr mit ihr und hat das jetzt auch alles, glaube ich, ganz gut verarbeitet. Aber da sieht man mal, wie so eine Geschichte auf Wanderschaft geht. Und wie gesagt, wir wissen nicht, wem die jetzt im Moment weitere Geschichten erzählt.
Ja, das funktioniert ja bei ihr irgendwie immer wieder ziemlich gut. Ich würde trotzdem gern nochmal auf den Anfang zurückspringen. Du hast ja gerade schon erzählt, ihr seid per Mail auf sie aufmerksam geworden. Katharina hat sich bei euch gemeldet. Dann habt ihr ein bisschen hin und her geschrieben, habt auch mal telefoniert. Dann hast du sie das erste Mal oder habt ihr sie das erste Mal getroffen. Was waren denn dann so die nächsten Schritte? Das heißt, ihr habt dann wahrscheinlich versucht, irgendwie weitere Gesprächspartner zu finden. Also wie seid ihr da vorgegangen in der Recherche?
Also es war zunächst ja so, dass quasi einer der Auslöser für uns überhaupt mit diesem Fall zu beschäftigen, war, dass Katharina Peters ja eben diesen renommierten Anwalt, den haben wir Werner Hagen genannt in unserer Recherche, auch der heißt in Wirklichkeit anders, den hatte sie ja an ihrer Seite. Ja, und der hatte in seiner Kanzlei, wo auch die ganzen Gespräche mit ihr stattfanden, jede Menge Akten, ja, also tonnenweise, ich glaube, es waren 4.000 oder 6.000 Seiten, DIN-A4 Seiten an Akten, teils in Aktenordnern, teils digital als PDFs, also die gesamten Prozessakten. Vieles davon musste er dann auch selber erst suchen, also wir sind dann so tröpfchenweise quasi kamen immer mehr Akten. Die sind wir einfach akribisch durchgegangen, haben uns das aufgeteilt, Patrick Bauer und ich. Jeder hatte so seine eigenen kleinen Fachgebiete in diesem großen Komplex und haben da eben dann zunächst vieles gefunden, was ihre Geschichte stützt. Im Nachhinein haben wir dann eben gemerkt, dass die uns systematisch nur die Akten erstmal gegeben hat, die tatsächlich erstmal merkwürdig sind, wenn man sie nicht im Kontext sieht. Ja. Ja, also wenn man nur getrennt auf diese Akten guckt und auf irgendwelche eidesstattlichen Versicherungen von Leuten, die zu ihren Gunsten ausgesagt haben, dann glaubt man ihr eben erstmal. Und die Recherche ging dann eben einfach so weit, dass wir aus diesen Akten heraus einfach konsequent letztlich alle Leute, die darin vorkamen, angerufen haben und gefragt haben, wie haben sie das damals erlebt? Was ist damals los? Wir haben recherchiert, über verschiedenste Kanäle sind wir dann immer wieder auf weitere Leute gekommen. Ja, dieser Pharmazieerbe zum Beispiel, ein schwerreicher Mann aus Deutschland, der tauchte dann irgendwann auch auf, mit dem haben wir gesprochen. Seine erste Reaktion war, er will dazu in seinem Leben nie mehr irgendwas sagen, aber was in den Akten steht, stimmt.
Nachvollziehbar.
Ganz genau, ja. Und das haben wir häufiger gehört. Manche Leute, die wir erreicht haben, die haben seit 10 Jahren mit der Frau nichts mehr zu tun gehabt. Und als wir dann ihren Namen am Telefon erwähnt haben, dieser Frau, die Katharina Peters genannt wird von uns, sind die regelrecht erstarrt. Das konnte man am Telefon richtig hören, dass die Stimme ganz anders wurde, dass die Atmung schneller wurde. Die haben bis heute Angst vor dieser Frau. Und das hat sich durch diese ganze Recherche gezogen und wir hatten dann irgendwann eben immer mehr Belege und mit immer mehr Leuten gesprochen und der kannte dann noch jemand anders, der uns was berichten konnte. Der hatte dann noch irgendwelche alten Briefe von ihr gefunden, die bisher noch gar nicht aktenkundig waren etc. Und so haben sich diese Teile immer weiter so einem Puzzle verdichtet, an dem eben am Ende die eigentlich banale Erkenntnis stand, das Gerichtsurteil des Amtsgerichts Münchens gegenüber Katharina Peters ist in allen Details richtig. Mhm. Nur viele Fragen konnte eben auch dieser Prozess nicht klären und diese Verurteilung von ihr nicht klären. Und die hat eben eigentlich dann erst unsere Recherche zutage gefördert. Nämlich vor allem die Rolle des Adoptivvaters, der für uns ja eigentlich sozusagen das größte Rätsel dieser ganzen Geschichte war.
Genau das ist es. Also ich finde diesen Johannes Reichelt so ambivalent, weil er irgendwie einerseits ja Täter ist, er ist ja auch verurteilt worden, aber andererseits ja auch irgendwie Opfer, weil er scheint ja zum Teil die Geschichten, die Katharina ihm aufgetischt hat, selber geglaubt zu haben. Also was würdest du sagen nach all dem, nach der ganzen Recherche, ist er eher Täter oder ist er eher Opfer?
Also ich würde sagen, er ist eher Opfer, nachdem wir ihn erlebt haben. Da haben Patrick und ich auch lange drüber diskutiert, wie wir ihn so einschätzen. Und es war tatsächlich so. Also der hat ja quasi bis zum Schluss eigentlich, bis kurz vor der Verurteilung von Katharina Peters, hat Johannes Reichelt für seine Adoptivtochter gekämpft wie ein Löwe. Der hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, Gutachten eingeholt von renommierten Rechtsprofessoren, die er eben kannte aus seinem riesigen Netzwerk an Politikern, an Juraprofessoren, Professorinnen, hat er wirklich stapelweise Gutachten aufgetischt, die alle gesagt haben, die arme Frau, ja, wie kann es sein, dass der Anwalt Michael Peters diesen Quatsch glaubt, das ist alles unglaubwürdig und das gibt's doch alles nicht. Warum diese Leute diese Gutachten geschrieben haben, lässt sich im Nachhinein teils gar nicht mehr rekonstruieren. Viele der Leute sind verstorben oder wollten nicht mit uns reden. Mit vielen konnten wir aber reden, zum Beispiel einer Psychiaterin, die auch ein Gutachten geschrieben hat im Auftrag von Johannes Reichelt und Katharina Peters. In diesem Gutachten stand drin, dass Michael Peters quasi ein gefährlicher Psychopath ist und gefährlich für die Öffentlichkeit und der unbedingt weggesperrt gehört. Das haben wir auf einem sozusagen offiziellen ärztlichen Gutachten gelesen von einer Psychiaterin, die haben wir dann angerufen und gefragt, entschuldigen Sie mal, was schreiben Sie denn da? Was ist denn da los? Und die Frau hat erstmal laut geseufzt und gesagt, ja, dieses Gutachten war der größte Fehler meines beruflichen Lebens. Katharina Peters und ihr Adoptivvater sind hier in meiner Praxis aufgelaufen, schreiend, haben sich auf den Boden geschmissen und haben mich so lang terrorisiert, bis ich dieses Ding unterschreibe. Und ich habe es irgendwann einfach nicht mehr ausgehalten und habe es dann einfach gemacht.
Unglaublich.
Das war eben sozusagen diese Manipulationskraft dieser beiden, dieses toxischen Duos, ja, Katharina Peters und Johannes Reichelt als Kombination wirklich, also das muss wirklich eine Naturgewalt gewesen sein. Und die Frage, die wir uns wirklich gestellt haben, ist, warum macht Johannes Reichelt da mit? Ja, der Mann kommt aus einer renommierten Familie, das ist jetzt keine Entschuldigung oder Erklärung für irgendwas natürlich, aber der hatte bis dahin ein völlig straffreies Leben. Ja, der hat uns selber sogar erzählt im Interview, er ist nicht mal bei Rot über die Ampel gelaufen nachts, ja, weil er so korrekt und auf Rechtsstaatlichkeit und auf genaue Einhaltung der Gesetze erpicht war, bis eben Katharina Peters in sein Leben trat. Und wir haben uns ewig gefragt, warum ist sie ihm so hörig? Ja, oder warum ist er ihr so hörig? Warum macht er alles, was sie sagt? Und das war eins der großen Geheimnisse dieser Recherche. Das tauchte auch in den ganzen Akten nicht auf. Wie gesagt, er hat bis zum Schluss eigentlich für sie gekämpft wie ein Löwe und ist dann, kurz bevor der Prozess zu Ende war, sozusagen aus ihrer Sicht eingeknickt. Hat sich gegen seine Adoptivtochter gestellt, für die er bisher noch gekämpft hat wie ein Löwe, und hat ein Geständnis abgelegt. Ein schriftliches Geständnis auf, glaube ich, 20 Seiten, wo er detailliert auf alle Vorwürfe Stellung nimmt und alles zugibt und sagt, ja, es stimmt, wir beide haben dem diese Mafia-Erpressung eingeredet, so lange ihn weichgekocht, bis er nicht mehr anders konnte und sein ganzes Geld gegeben hat, also hat alles gestanden. Am Schluss dieses Geständnisses hat er dann auch geschrieben, warum er das erst jetzt macht und nicht vorher, aber da war er wahnsinnig nebulös. Da stand nur drin, es bestand eben eine Art psychische Abhängigkeit und so, man weiß nicht so genau, was da eigentlich dahinter steckt.
Ja.
Das hat er auch nie begründet. Auch wir haben mit Anwälten von damals gesprochen, die auch gesagt haben, wir haben ihn ständig gefragt, warum? Was ist dein Grund, dich so zu verhalten? Und er hat es nicht gesagt. Und als wir ihn dann jetzt, nachdem er auch aus dem Gefängnis entlassen wurde, irgendwann geschafft haben, seine Handynummer zu organisieren, die beiden haben keinen Kontakt mehr, Katharina Peters und ihr Adoptivvater. Als wir ihn dann irgendwann am Handy hatten, hat er zu uns auch gesagt, okay, ich will jetzt mal reinen Tisch machen. Ich will jetzt mal erklären, was hier passiert ist. Das heißt, wir fahren raus, treffen ihn. Auch das eigentlich eine unfassbare Geschichte. Ja, deswegen meinte ich auch vorhin, das ist eine der rätselhaftesten Charaktere, die ich je getroffen habe. Er sitzt uns in diesem Gasthof gegenüber, wo wir uns mit ihm verabredet haben, und sagt uns, dass auch er von Katharina Peters erpresst wurde, die ganze Zeit. Und zwar nicht mit einer Mafia-Nummer, sondern, weil die Frau so gut ist darin, Schwachpunkte von Leuten zu erkennen, hat sie bei ihm den Schwachpunkt seiner enormen Frömmigkeit und Gottgläubigkeit ausgemacht. Ja, das war ein extrem gläubiger Katholik.
Ja, er hat es ja gesehen nach Glauben. Ne? Er war ja auch irgendwie in Sekten und so vorher.
Genau.
Das, also da war so ein Wunsch nach Spiritualität schon durchaus bei ihm vorhanden. Ne?
Ganz genau, das war bei ihm total vorhanden und das hat sie gnadenlos ausgenutzt, indem sie ihm nämlich, und das klingt jetzt wirklich absurd, er hat uns, als er uns diese Geschichte erzählt hat, die ich jetzt gleich auch erzähle, hat er uns quasi vorgewarnt und hat gesagt, wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, werden Sie mir entweder nicht glauben oder Sie werden mich in die Irrenanstalt sperren wollen. Eins von beidem. Und wir haben das dann noch so abgetan und gedacht, naja, wir haben in der Geschichte jetzt schon so viel irres Zeug gehört, jetzt kann uns eigentlich auch nichts mehr überraschen. Aber das, was er uns da erzählt hat, hat uns tatsächlich nochmal überrascht. Und zwar hat Katharina Peters ihm eingeredet, dass sie einen direkten Draht zu Gott hat, dass sie Gottes Stimme hören kann und quasi göttliche Signale empfangen. Und so gut wie jeder Mensch würde sagen, ich glaube, bei dir hackt's.
Genau.
Aber Johannes Reichelt eben nicht. Bei dem ist es auf fruchtbaren Boden gefallen und sie hat es eben so geschickt gemacht, dass sie immer mal wieder Anspielungen gemacht hat auf Dinge, von denen Johannes Reichelt gedacht hat, das kann die über mich gar nicht wissen. Irgendwie, ah, ich weiß, worüber du dich neulich mit deinen Kollegen unterhalten hast. Da hat sie ihn halt einfach am Telefon belauscht oder hat halt einfach richtig geraten. Ja, das ist jetzt keine so große Kunst, aber für ihn war das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Katharina Peters eine direkte Verbindung zu Gott hat und Gottes Stimme hören kann und ihm sozusagen als göttliche Gesandte Befehle erteilen kann. Ja, er ist so ein extrem unterwürfiger Mensch. Als sie gesagt hat, ich habe Gottes Stimme im Ohr und Gott will, dass du mir 5.000 Euro gibst, ist er sofort zur Bank gerannt, hat ihr 5.000 Euro gegeben. Und so kam dann auch eben diese ganze Mafia-Erpressung zu so einer großen Glaubwürdigkeit, weil ja nicht nur Katharina Peters die erzählt hat, sondern auch Johannes Reichelt, der aber wiederum natürlich wusste, dass diese Mafia-Geschichte überhaupt nicht stimmt, aber Katharina Peters hat zu ihm eben immer wieder gesagt, Gott will, dass du ihm jetzt erzählst, dass die Fontanelli-Geschichte stimmt. Und wenn du das nicht tust, sterben morgen deine Eltern.
Ja.
Und das hat er geglaubt. Das hat er wirklich geglaubt. Das hat er uns so glaubwürdig, wirklich in sich zusammengesunken, erzählt, als wir ihn getroffen haben. Wir haben, glaube ich, 3 Stunden mit ihm ein Interview gemacht und ihn danach noch 2-mal getroffen, nochmal stundenlang. Also wir haben den wirklich intensiv zu zweit getroffen und uns mit ihm unterhalten. Und ich hatte am Ende keinen Zweifel mehr daran, dass das tatsächlich stimmt. So absurd und abwegig das klingt, aber der Mann sagt auch selber, das hat sein Leben zerstört, das war der größte Fehler. Er hat es bis zum Schluss fast noch geglaubt, auch als er im Gefängnis saß, hat er das noch geglaubt. Und irgendwann kam ihm dann so die Erkenntnis, ich habe doch alles gemacht, was sie wollte. Warum hat Gott mich dann so bestraft und mich ins Gefängnis gesteckt und mir meine ganzen Reichtümer genommen? Ja, seine Wohnung war weg, sein ganzes Besitztum war weg, das Geld seiner Eltern war weg. Also Vollkatastrophe. Und da ist es ihm dann irgendwann gedämmert und hat sich gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Und unser Gespräch mit Johannes Reichelt war eigentlich schon vorbei. Wir waren schon in der Tür, als er sich umdreht und sagt, wissen Sie was? Ich glaube, Sie werden mich jetzt für noch bescheuerter halten als ohnehin schon. Aber ich glaube irgendwie immer noch ein bisschen dran, dass Sie zumindest am Anfang, als sie noch so lieb war zu mir und noch so wohlsorgend sich um mich gekümmert hat, dass ich glaube, damals hat sie wirklich Gottes Stimme noch hören können. Das glaubt er in gewisser Weise bis heute.
Das ist unglaublich.
Und da ist uns dann auch nichts mehr eingefallen. Ja? Also diese Szene, Katharina Peters, ihr Adoptivvater und Michael Peters leben gemeinsam in dieser Palastwohnung in Schwabing. Michael Peters denkt, die Mafia ist hinter ihm her. Johannes Reichelt denkt, Gottes Stimme befiehlt ihm, diese Mafia-Lügengeschichte weiterzuerzählen. Und in der Mitte sitzt Katharina Peters mit ihren 15 Chihuahuas und bestellt auf eBay wie eine Verrückte Standuhren und Gemälde. Das kann man sich eigentlich so kaum ausdenken.
Nein.
Also, und das sozusagen sind Geschichten, wie sie eigentlich nur das Leben schreiben können.
Ja, das stimmt. Also, wenn ich das jetzt als Drehbuch irgendwie einer Filmfirma vorschlagen würde, würden die sagen, das glaubt uns kein Mensch. Ich finde, das, was du gerade gesagt hast mit den Reichtümern, das ist ein ganz gutes Stichwort, weil ich frage mich, was mit dem Geld passiert ist. Da müssen sich ja eigentlich im Laufe der Jahre irgendwelche Millionen angehäuft haben und irgendwer muss dieses Geld ja haben. Also wo ist das Geld?
Ja, also die hat, wie gesagt, ganz viel Geld sich organisiert durch diese Erpressungen. Erst von den Eltern von Johannes Reichelt. David wurde dann die Wohnung von Johannes Reichelt voll mit irgendwelchen Kunstgegenständen vollgehangen. Wir haben Fotos gesehen. Bis unter die Decke hingen da die Bilder. Und wirklich Standuhren, Kronleuchter. Also vieles, muss ich sagen, auch für meine geschmacklichen Verhältnisse zumindest auch wirklich scheußliches Zeug, ja. Sah wirklich aus wie aus so einem, in so einem Ramschladen, aber okay. Was dann wiederum natürlich auch dazu geführt hat, dass Michael Peters wirklich geglaubt hat, okay, die kommt aus dem Hochadel, ja. Diese Wohnung in Schwabing, wo sie vorher mit ihrem Adoptivvater drin gewohnt hat, ist so voller Kunst, ja. Das muss ja aus reichen Familienverhältnissen kommen, irgendwelche Erbstücke sein. Mhm. Es hat sich dann herausgestellt, dass relativ viel von dem, was sie da hatte, eigentlich ziemlich wertloser Plunder war. Die hat einfach, blöd gesagt, eBay leer gekauft, wenn man so will. Ja? Die hat täglich 50 Sachen bestellt oder noch mehr. Bilder, irgendwelchen Schmuck, Porzellanfigürchen, also wirklich Zeugs ohne Ende. Ja, vieles davon war einfach deutlich weniger wert als gedacht. Also diese ganzen Sachen, die sie gekauft hat, die gingen danach ja alle quasi an Michael Peters zur Wiedergutmachung. Durfte der die verkaufen? Und wir haben da so Verkaufslisten und sowas auch gesehen. Und ganz vieles davon wurde halt für sehr viel weniger nur verkauft, als sie gesagt hat, dass es eigentlich wert ist. Also es kann sein, dass sie einfach bei eBay irgendwie übers Ohr gehauen wurde. Vieles Geld ist wahrscheinlich auch einfach versickert. Ja, die waren ständig essen, haben irgendwelche teuren Reisen gemacht oder das Geld irgendwie einfach verlebt. Ja, und vieles ist aber auch bis heute nicht aufgetaucht. Also who knows? Ja, wer weiß, wo das ganze Geld ist. Sie sagt dann teilweise, vielleicht hat es doch noch mein Ex-Mann sich irgendwie unter den Nagel gerissen. Das weist er natürlich weit von sich und sagt, nee, ich habe diese Kunstsachen bekommen, die habe ich verkauft. Da konnte ich ein paar hunderttausend vielleicht noch mit erlösen, aber diese ganzen Millionen, um die es mal ging, die sind weg. Ja, also das Geld bleibt verschwunden. Man weiß es nicht.
Und man hat drei Leute, die sagen, wir sind völlig mittellos und haben nichts mehr. Beziehungsweise jetzt sind es nur noch zwei, aber das bleibt sozusagen ein großes Rätsel.
Genau, also sie lebt ja, wie gesagt, da in Nordrhein-Westfalen von Hartz IV. Wer weiß, vielleicht lagern unter ihrem Bett jetzt noch irgendwelche Goldbarren. Das kann ich jetzt nicht sagen. Wir waren nicht bei ihr in der Wohnung, aber sie wirkte jetzt nicht so, als hätte sie noch sehr viel Geld. Sie versucht ja auch ständig, ihre Anwälte dazu zu bringen, dass sie quasi kostenlos für sie arbeiten. Ihr Anwalt Werner Hagen übrigens, mit dem wir am Anfang ja quasi sie getroffen haben, hat mittlerweile auch mit ihr gebrochen oder beziehungsweise sie mit ihm. Sie hat ihm das Vertrauen entzogen und der vertritt den Fall von ihr jetzt auch nicht mehr weiter. Also es ist sozusagen ein weiteres Kreuz an ihrer Zellenwand, ja, eine weitere Person, die sie quasi auch ausgenutzt hat letzten Endes. Ihr Ex-Mann Michael Peters, den ich ja auch getroffen habe, der sagt eben, ja, er hat von der Kunst viel verkaufen können, aber für deutlich weniger Geld als gedacht. Und dieser Jawlensky, dieses angebliche Millionenbild, ja, was es damit auf sich hat, ist auch, also würde ich sagen, vielleicht zu 98% geklärt. Wir haben mit wirklich namhaften Expertinnen gesprochen und Experten, die alle das Bild begutachtet haben und gesagt haben, nee, das ist kein echtes, das ist kein Original. Aber ein bisschen glaubt sie das bis heute und ich könnte mir auch vorstellen, dass Michael Peters ein kleines bisschen zumindest vielleicht noch die Hoffnung nicht ganz aufgegeben hat, dass vielleicht das Bild doch noch was wert sein könnte. Weiß ich auch nicht. Aber das ist so ein bisschen das Verrückte an dieser Geschichte, dass die in den Köpfen der Leute quasi unausradierbare Spuren hinterlässt. Also quasi jeder, der mit dieser Person zu tun hatte und auch mit diesem, sag ich mal, Konglomerat aus Leuten, ja, die hat ja dann oft Leute an ihrer Seite, die ihre Geschichte stützen. So ganz aus dem Kopf kriegt man das nicht. So ein kleines bisschen ist immer noch was da. Ja, und deswegen, ich bin wirklich gespannt, ob es in dem Fall in irgendeiner Weise noch weitergeht. Sie hat mittlerweile einen neuen Anwalt gefunden, das wissen wir, der mit uns aber nicht reden will. Das heißt, wir wissen nicht genau, was sie ihm alles erzählt. Und was für uns als Journalisten auch was wirklich, ja, Verrücktes in dieser Geschichte war, dass erstens natürlich wir auch irgendwie Teil dieser Geschichte wurden. Ja, das haben wir auch in unserem Podcast alles in dieser Serie sehr genau detailliert auch erzählt. Wir hatten das Aufnahmegerät quasi von Anfang an laufen, weil mir sofort klar wurde eigentlich, als dieser Fall angefangen hat, dass das eigentlich was ist, was man wahnsinnig toll seriell erzählen kann. Ja, weil da so viel passiert, so viele Gestalten auftreten, die Geschichte sich auch immer wieder wendet. Und auch obwohl wir jetzt ja schon wirklich lang sprechen, würde ich sagen, haben wir ganz viele Aspekte nur so überhaupt am Rande berührt. Ja, die Geschichte hat noch so viele kuriose Begebenheiten, verrückteste Charaktere und Wendungen, die wir jetzt hier höchstens anschneiden konnten. Also es lohnt sich wirklich, das mal in aller Länge und Breite nachzuhören. Wir haben eben schnell gemerkt, dass da sowas drinsteckt und ja, mal gucken, ob es noch weitergeht. Wir wissen es nicht.
Jetzt hast du sehr schön mir eine Rampe gebaut, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, wenn ihr euch für den Fall interessiert, der wirklich absolut verrückt und gleichzeitig super faszinierend ist, könnt ihr euch das natürlich nochmal in voller Länge anhören im Podcast Die Mafia-Prinzessin, den es ab sofort bei SZ Plus gibt. Till, ich würde gerne als allerletzte Frage versuchen, das ja möglichst kurz zu beantworten. Wir haben es ja schon an vielen Stellen angeschnitten. Kannst du die Macht, die Katharina auf die Menschen um sie herum ausgeübt hat, kannst du das in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen? Woher das kommt, wie sie das gemacht hat?
Ja, also ich kann es tatsächlich nachvollziehen und zwar genau eben deswegen, weil Patrick und ich ja eben auch in ihren Bann erstmal gezogen wurden. Mhm. Ja, wir waren ja am Anfang auch wirklich der Meinung, dass hier wirklich ein Unrecht passiert und dass dieser Frau wirklich übel mitgespielt wurde. Und das ist so ein bisschen das, was diese Geschichte auch für uns als Journalisten so besonders gemacht hat, dass das wir quasi auch in gewisser Weise Teil dieser Geschichte wurden, weil sie auch versucht hatte, uns zu instrumentalisieren für ihre Zwecke. Und ich kann diesen Bann dahingehend verstehen, dass ich jetzt natürlich mit einem gewissen Abstand und eben auch dadurch, dass wir zu zweit recherchiert haben und immer wieder reflektieren konnten, diesen Bann natürlich auch so ein bisschen analytischer betrachten und mir Gedanken machen, wie sie das gemacht hat. Und ein wesentlicher Punkt ist etwas, das Patrick und ich die sogenannte Wingman Theory genannt haben, ja, also quasi die Gewehrsperson, die nebenher läuft, ja, und quasi nur den Zweck hat, die eigentliche Heldin, in dem Fall Katharina Peters, gut dastehen zu lassen. Und sie hatte ja fast immer so jemanden an ihrer Seite. Zunächst hatte sie ihren Adoptivvater, Johannes Reichelt, mit dem hat sie dann Michael Peters weich gekocht. Später hatte sie aufgrund dieser ganzen verrückten Gutachten, die sie ja eben mit ihrem Adoptivvater dann irgendwelchen Psychiaterinnen quasi abgepresst hatte, mit diesen Gutachten und einem gewissen Groll auf die bayerische Justiz hat sie dann diesen renommierten Anwalt in ihr Boot geholt. Weil sie diesen Anwalt hatte, hatte sie dann auch uns überzeugt, dass wir uns auch sozusagen diesem Tross anschließen. Und wir haben dann auch zum Beispiel Zeugen von damals angerufen, die eidesstattliche Versicherungen geschrieben haben pro Katharina, ja, also die quasi ihre Version der Geschichte gestützt haben. Mhm. Die haben wir am Anfang der Recherche angerufen. Hallo, Till Krause, Süddeutsche Zeitung Magazin, ich hätte ein paar Fragen, können wir uns mal treffen, können Sie mir was erzählen? Und da hat die alles bestätigt.
Krass.
Und hat gesagt, jawohl, das Geld der Oma gab's, ich habe das am Telefon mitgehört, die hat mir das alles gezeigt, ich kann das bezeugen und so weiter und so fort. Und haben wir eben gedacht, okay, gut, ja, diese Zeugin wurde zwar vor Gericht nicht gehört, aber das kann ja verschiedene Ursachen haben, zunächst mal glaubwürdig eigentlich. Mhm. Monate später, als wir eben wussten, dass die Frau uns nicht die Wahrheit erzählt, haben wir genau diese Zeugin, das war eine der Tierärztinnen für diese Chihuahuas, nochmal angerufen. Und da hatte sie uns dann eben erzählt, ja, jetzt wo ich es mir nochmal überlege, nee, also stimmt doch nicht so, ich habe das Geld der Oma doch nie gesehen, das wurde mir immer nur berichtet und ich habe auch im Telefonat mit der Oma, wo es eben angeblich ums Geld ging, die Stimme der Oma gar nicht gehört, sondern eben nur die Stimme von Katharina Peters. Ich weiß gar nicht, ob die in dem Moment wirklich telefoniert hat oder nur so getan. Das kam aber alles eben erst, als wir Monate später angerufen haben. Und dann haben wir diese Tierärztin eben gefragt, ja, warum erzählen Sie uns denn das jetzt erst und nicht damals? Und da meinte sie dann sinngemäß sowas wie, naja, so ganz weiß ich auch nicht, Katharina hat mir auch irgendwie leid getan und wenn jetzt hier schon die Journalisten der SZ hier bei mir anrufen, dann muss doch an ihrer Geschichte was dran sein. Sonst würden doch so Journalisten da gar nicht recherchieren. Und das war sozusagen so ein Kreislauf des Wahnsinns, ja, ein sozusagen sich selbst verstärkendes System, ein Feedback-Loop des Irrsinns. Und der sozusagen zieht sich durch diese ganze Geschichte. Und deswegen, ja, ich kann es total nachvollziehen, warum diese Frau so erfolgreich in dem war, was sie da getan hat. Und wie gesagt, ob das schon zu Ende ist, wer weiß. Wer weiß, was sie jetzt gerade ihrem neuen Anwalt erzählt. Ja. Wer weiß, was sie jetzt gerade irgendwelchen gutgläubigen älteren Damen im Bayerischen oder im Nordrhein-Westfälischen oder in was für auch immer einem Umfeld erzählt und was sie da möglicherweise wieder für eine Schneise der Verwüstung hinterlässt. Man kann sich's gar nicht vorstellen.
Ja, das kann man tatsächlich nicht. Also Till, erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns ja mitgenommen hast, mich und uns in diese unglaubliche Welt dieser falschen Prinzessin. Das war total spannend, auch mal für mich auch mal so ein bisschen zurückzulehnen und mir eine Geschichte zum Teil zumindest erzählen zu lassen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür und ganz liebe Grüße nach München.
Ja, ganz vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke, dass ich kommen durfte und ja, viel Spaß beim Hören.
Auf Wiederschauen, sagt man bei euch, glaube ich.
Auf Wiederschauen. Ciao und Servus.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.